Dieser Podcast wird euch präsentiert von
UFM
103.7, unser Ding.
Bremen 4,
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB
und
MDR Sputnik.
Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de mit Holger Klein.
Und der ist auf der Suche nach einem Weg oder mehreren Wegen aus der Konsumgesellschaft. Konsumgesellschaft ist das Ding, in dem wir uns befinden. Dieses Ding, das sich von der Werbung Bedürfnisse einreden lässt, die wir vernünftigerweise nicht haben, um dann Produkte zu kaufen, die wir vernünftigerweise nie bräuchten. Ich habe mir zum Beispiel eine Kaffeemaschine gekauft Anfang des Jahres. Ich habe jahrelang meinen Kaffee immer auf dieselbe Art und Weise gekocht. Diejenigen von euch, die vielleicht mal in Österreich waren oder vielleicht sogar jetzt gerade übers Web in Österreich sitzen und zuhören. Ich habe mir aus Österreich immer Kaffee gekauft bzw. Kaffee mitbringen lassen. Der heißt Alvorada. Die Geschichte dieses Cafés ist auch eine schöne Freundin von mir, die auch sehr viel Kaffee trinkt, hat irgendwann mal gesagt, sag mal, was kaufen eigentlich in Österreich, haben die eine ganz andere Kaffeekultur als in Deutschland. Was kaufen die eigentlich so? Und was kaufen vor allen Dingen die in Österreich, die den Kaffee nach Österreich gebracht haben? Also die Türken oder die so aussehen, als wären sie Türken, also alle, die irgendwie nach osteuropäisch aussehen. Hat sich vor einen Supermarkt gestellt und hat beobachtet und ist zum Schluss gekommen, die kaufen alle denselben Kaffee und das ist der, der da unten im Regal liegt und wo das Kilo nur, ich glaube, mittlerweile 6 Euro kostet. Den habe ich mir immer mitgebracht, wenn ich mal durch Österreich gefahren bin, was relativ häufig ist in meinem Leben, weil ich gerne nach Italien fahre. Und kaufe mir dann immer direkt so 4-5 Kilo davon in den Bohnen, mahle den und packe diesen Kaffee in eine Macchinetta. Das sind diese kleinen Kaffeemaschinen, die man einfach auf den Herd stellt, wo dann so ein Mittelding zwischen Espresso und Kaffee rauskommt. Und war damit immer sehr glücklich, was auch eine sehr günstige Methode ist, seinen Kaffee zu bereiten. Und auch irgendwo eine sehr romantische Methode ist, seinen Kaffee zu bereiten. Vor allen Dingen dann, wenn man einen Gasherd hat und da so eine kleine blaue Flamme dafür verantwortlich ist, dass hinterher Kaffee da rauskommt. Nichtsdestotrotz habe ich immer gedacht, so Mensch, diese modernen Kaffeemaschinen, das ist ja auch mal ein tolles Ding. Also hätte ich immer schon gerne so eine Siebträgermaschine gehabt, also Profi-Espresso-Maschine, wo man unten so ein Ding einhängt und dann den Espresso so durchdrückt. Aber wenn man da was Ordentliches haben will, ist man direkt seine 500 Euro los. Darum habe ich da immer drauf verzichtet. Und jetzt gibt es neuerdings, auch schon wieder ein bisschen älter, so diese Kapselsysteme, ne, wo so kleine Blechkapsel oben reinschmeißt, auf den Knopf drückst und dann kommt da irgendwie lecker Kaffee raus. Habe ich auch mal gedacht, ja mein Gott, wenn man sich das mal ausrechnet, dann kostet das Kilo Kaffee mich fast 10-mal so viel, wie ich bei meinem österreichischen Kaffee für das Kilo Kaffee bezahle, also irgendwas zwischen 40 und 50 Euro. Und ich habe noch so einen Kasten im Zimmer stehen, der auch nochmal, keine Ahnung wie viel kostet, das ist ja alles Schwachsinn, habe ich mir gedacht. Und aus irgendeinem Grund, der wirklich mit einer Verkettung von Umständen zusammenhängt, ist es passiert, dass ich mir dann trotzdem so eine Maschine gekauft habe. Ich habe hier mal darüber geredet, da mal darüber geredet, also in dieser Sendung mal darüber geredet, in einer anderen Sendung mal darüber geredet. Irgendwann hat jemand zugehört, der wusste, dass demnächst in einem Supermarkt so eine Maschine im Angebot sein würde. Und der hat gesagt, ja, geh doch einfach mal ab dann und dann da und dahin. Da kriegst du sie für 150 Euro. Und es gibt noch einen 50-Euro-Gutschein obendrauf. Und da ist auch so ein schönes kleines Milchschaumgerät dabei für lau. Und alles ganz toll und alles ganz prima. Und ich habe mich dann dazu hinreißen lassen, dahin zu gehen, diese Maschinen zu kaufen und jetzt meinen Kaffee so zubereiten, dass ich fast 10-mal so viel für meinen Kaffee bezahle, wie ich vorher bezahlt habe. Das Ganze ist natürlich wesentlich komfortabler. Es ist auch wesentlich sauberer. Ich muss hinterher das Maschinchen nicht spülen. Ich kann auch abends mal schnell einen Kaffee machen, weil dadurch, dass ich den Kaffee portionsweise habe, kann ich auch entkoffeinierten Kaffee vorhalten. Was ich natürlich nicht mache, wenn ich ihn selber mahlen muss, weil so viel Kaffee trinke ich abends nicht. Es ist insgesamt eine sehr angenehme, sehr, sehr komfortable Sache. Die Maschine braucht nicht so lange zum Aufheizen. Die Maschine kocht nicht durch. Ja, wenn ich die Macchinetta auf den Herd stelle, die kocht durch. Wenn ich dann zufälligerweise irgendwie mal raus muss oder sowas, verbrötscht mir die Maschine auf dem Herd. Das kann mir bei meiner neuen Luxus-Kaffeemaschine nicht passieren. Wenn da der Kaffee fertig ist, ist der Kaffee fertig. Und das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass der Kaffee kalt wird. Und jetzt könnte ich natürlich hingehen und noch mehr Argumente dafür anbringen, dass ich meinen Kaffee neuerdings für den 10-fachen Preis zubereite, wie ich vorher bezahlt habe, und dieser Kaffee aber nicht 10-mal besser schmeckt. Er schmeckt wesentlich besser, aber er schmeckt bestimmt nicht 10-mal besser. Und trotzdem habe ich das Ding. Und ich werde mir immer wieder sagen, dass das doch eigentlich eine ganz tolle Sache ist, das 10-fache zu bezahlen. So geht Konsumgesellschaft. Und ich kann es mir momentan leisten. Also mein Einkommen ist momentan hoch genug, dass ich es mir erlauben kann, für so eine Tasse Kaffee ungefähr 40 Cent zu bezahlen. Das geht aber nicht jedem so und das geht auch mir garantiert nicht immer so. Und trotzdem werde ich wahrscheinlich, selbst dann, wenn ich es mir nicht leisten kann, versuchen, mir schön zu reden, dass ich diesen teuren Kaffee nehme und nicht mehr den günstigen, den ich mir vorher selber gemahlen habe. Vielleicht wollen wir da raus. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Wie gesagt, wenn genug Geld da ist, ist es nicht schlimm. Wenn nicht genug Geld da ist, ist es eine Katastrophe. Denn ich rede mir ja trotzdem ein, dass es schön ist und dass es nützlich ist und dass ich diese tolle rote Feuerwehrrote Maschine da stehen haben und benutzen will, anstatt das Ganze ein bisschen günstiger zu haben. Angenommen, mir würde auffallen, dass das gar keine so gute Idee ist, das Zehnfache für meinen Kaffee zu bezahlen. Wie käme ich denn eigentlich raus aus der Nummer? Denn schließlich bilde ich mir ein, dass das, was George Clooney mir in der Fernsehwerbung verkauft, eine ganz tolle Sache ist. 0800 80 5 mal die 5. Wir nehmen mal Free aus Mahlsdorf in Berlin. Ist Mahlsdorf noch Berlin? Ja, ne?
Mahlsdorf ist noch Berlin, ist, ja.
Wen habe ich denn letztens nach Berlin verortet? Der war es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr.
Ich kann zwar nach Brandenburg spucken, wenn ich mich anstrenge, aber es ist noch Berlin.
Free aus Berlin-Mahlsdorf. Wunderschönen guten Abend.
Na, wenn.
Es war eher Konsumdruck. Im Grunde war es Konsumdruck, der aus allen möglichen Richtungen auf mich eingewirkt hat, der dazu geführt hat, dass mein Kaffee jetzt 10-mal so teuer ist wie vorher.
Ja, dann ist es ja auch im Grunde der Konsumdruck, der dich immer wieder die positiven Aspekte durch den Kopf jagen lässt, damit du dir selber rechtfertigen kannst und dir nicht sagen musst, dass du dich ja eben eigentlich verarscht hast.
Im Grunde verarsche ich mich, ja.
Wenn er wirklich besser schmeckt, dann hast du ja auch einen Nutzen davon.
Der Mehrwert ist da. Er schmeckt sicherlich nicht 10-mal besser, aber er schmeckt bestimmt 3-mal besser.
Und du hast ja auch einen dauerhaften Nutzen davon, weißt du?
Nee, ihn nicht. Der Kaffee ist 10-mal teurer.
Ja, also den dauerhaften Mike, aber den mehrfachen eben, du genießt den ja jetzt nicht nur irgendwie eine Woche lang und danach eben, da bist du dann auch wieder überdrüssig.
Das ist richtig, aber trotzdem, der Kaffee ist 10-mal teurer. Ich bin im Moment, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen für den Komfortgewinn. Ja? Weil es ist wirklich komfortabel. Ich wanke morgens in die Küche, schmeiß da so ein Ding rein, drück auf den Knopf und gehe irgendwo hin. Darüber redet man im Radio nicht. Und wenn ich von da wiederkomme, ist der Kaffee fertig. Das ist schon toll, ne?
Aber das ist doch auch, Luxus macht doch auch das Leben angenehmer, weißt du?
Bis zu welchem Grad denn?
Andere müssen eben für diesen Luxus, für eben 2.000 oder 8.000 Euro für ein scheiß veraltetes Handy, weißt du?
Bis zu welchem Grad ist denn so ein Luxus überhaupt was das Leben angenehm macht? Weil irgendwann werde ich das Problem haben, dass ich, hoffentlich werde ich es nie haben, aber die Möglichkeit besteht, dass ich irgendwann ein wesentlich niedrigeres Einkommen habe und mir überlegen muss, ob ich mir diesen Luxus überhaupt leisten kann. Und möglicherweise leiste ich ihn mir, obwohl ich ihn mir nicht leisten sollte. Und das eben, weil auf mir ein Druck lastet, der nicht auf mir lasten sollte. Wie entziehe ich mich?
Ja, aber dann hast du halt eben, musst du dann vereinbarst ja mit dir, weil ich meine, dann machst du ja eben an anderen Stellen Abschnitte, weißt du? Ich meine, ich kann dich ja beurteilen, weißt du? Ich bin ja der Kenny hier in der Runde sozusagen, weißt du?
Du bist der was?
Der Kenny.
Der Kenny?
Richtig.
Wieso fällt jetzt gleich irgendwie eine Raumstation auf dich und du bist tot?
Nee, aber ich bin arm. Arm.
Ach, du bist arm, okay.
Arm, Kenny.
Okay, ja, okay. Naja, und Kenny rubriziere ich immer unter stirbt gleich.
Der stirbt gleich und eben arm.
Was nennst du arm? Also wie?
Naja, man könnte jetzt einerseits sagen, ich bin zu arm, um mitzuspielen in dieser Konsumgesellschaft. Aber ich würde ja eher sagen, ich bin in der elitären Situation, Hartz-IV-Empfänger zu sein und dann auch noch eine Luxusverkrüppelung zu haben, die mich ja eben davon abhält, zu viel mitzuspielen, ist, ne?
Das heißt, selbst wenn du wolltest, du würdest sowieso nirgendwo einen Job kriegen, weil du verkrüppelt bist. Was hast denn du? Eine Luxusverkrüppelung.
Was mit dem man jetzt gut leben kann. So, hab so mit Brille noch 30% Sehkraft, ohne 20%, hab kein Farbsehempfinden, nicht festsitzenden Augapfel und bin hochgradig nicht empfindlich.
Ja, das heißt, selbst wenn man dich noch so gängeln würde, du würdest wahrscheinlich im Leben keinen Job finden, richtig?
Nicht schlimm. Man versucht es zwar, aber genau. Weil eigentlich bin ich ja voll vermittelbar, aber richtig, genau. Wenn man sich dann die Zahlen sowieso anschaut, so unter den Schwerbehinderten. Aber so ist der nicht. Ich bin ja nicht ohne Arbeit. Ich bin nur in einem hungerlohnverdächtigen 400-Euro-Job-Verhältnis als Tageszeitungszusteller. Und um wenigstens einen Teil, weißt du, um nicht anzuschlimm in der Gesellschaft in der Tasche zu liegen.
Wobei
ich ja auch immer Freunden, die arbeiten, die sagen, weißt du, ey, für wen zahlst du denn lieber deine Steuern, weißt du?
Genau.
Oder für irgendeinen Politiker, der jetzt dann im Puffer wurde.
Genau. Für dich oder für Westerwelle, genau. Aber wie bist du da hingekommen, nicht darunter zu leiden, dass du nicht im gleichen Maße im Hamsterrad rennen kannst wie ich?
Ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Einstellung meines Vaters zu tun gehabt. Naja, also ich bin ja arm groß geworden. Mein Vater war zwar selbstständiger, aber der war so allein sich selbst ausbeutender. Weißt du? Also der war Sklave und Treiber und Sklave in einem.
Ja, selbstumständig.
Tätig. Genau, selbstumständig. Und von daher hatten wir ja damals schon auch eben weniger als sozusagen der Sozialhilfeempfänger hatte. Also eigentlich lagen wir unter über lebensnotwendigem Niveau. Und das ging irgendwie. Und irgendwann geht es einfach ab mit dem so Sachen, so mit dem Vermissen und so. Weißt du? Weil ich möchte jetzt nicht sagen, ich mache mal eine Bedarfsanalyse. Weißt du? Das ist ja bei eben, wo hat man jetzt wirklich einen Bedarf? Aber ich überlege mir halt sehr genau, halt versuche mich von spontanen Käufen fernzuhalten.
Wie viel,
und schau mir
wie viel hast
halt
du
an, ob ich einen dauerhaften Nutzen für mich davon habe. Weißt du? Und ich meine, Glückseligkeit ist ja auch ein Nutzen.
Den muss man aber auch erstmal erkennen. Wie viel Geld hast du im Monat zur freien Verfügung?
Boah, zur freien Verfügung?
Also ja, zum Konsumieren halt. Also Miete, Strom ist abgezogen.
So, und Fressen.
Naja, Fressen kann man natürlich auch. Da kann man sich natürlich auch der Konsumgesellschaft hingeben. Ne? Aber man kann sich versorgen oder man kann richtig konsumieren.
Stimmt, also wenn so viel Fressen mal zu versorgen weg ist, was wird das sein? 100, 150? Keine Ahnung, so irgendwie in dem Dreh vermute ich mal. Also wir sind zu dritt und haben irgendwie so, nicht 1,7, 1,8 insgesamt so. Wohnen auch nur in der, habt Glück, ich meine, ist ja hier eine teure Gegend an sich, weißt du? Auch wenn es ja mitten im Osten liegt, ist das ja hier praktisch, ist ja das Spandau oder Zehlendorf des Ostens.
Aha, Mahlsdorf ist das Spandau des Ostens.
Nee, du hast hier auch so Quadratmeterpreise, also bei Neubautenhäusern hast du hier locker Quadratmeterpreise zur Miete von 10 bis 12 Euro.
Oho.
Ja, also da kannst du Strahlauer Insel oder sowas wohnen, ist so.
Stimmt, kannst du weiter in die Innenstadt ziehen, ja.
Richtig.
Okay,
da ist halt auch wieder so ein Luxusding, so, weißt du, weil hier hast du Ruhe, weißt du.
Du sagtest gerade, ihr seid zu dritt, das heißt, du hast Kinder, ein Kind.
Ja, da ist ein Kind mit bei, genau.
Wie alt ist denn das?
Das ist 14.
Schafft dein Kind es auch, sich dem Konsumdruck zu entziehen oder beziehungsweise das nicht nachgeben des Konsum, dem Konsumdruck nicht nachzugeben? Sie würde das wahrscheinlich als Last empfinden, es nicht zu können. Du empfindest es als Befreiung, dem nicht nachgeben zu müssen. Wie empfindet es dein Kind?
Ich glaube, das ist irgendwo was dazwischen. Natürlich hat er so seine Träume und Sachen, die er gerne hätte. Und aber er ist jetzt eben kein Markenfetischist oder so. Weißt du? Also ihm ist das eigentlich egal, was er zum Anziehen sozusagen hat. Hauptsache, er hat was zum Anziehen. Aber natürlich hat er sich selber sein Touchscreen-Handy gefreut. Natürlich hat er sich selber sein Nintendo 3DS gefreut. Wobei er eben für Benet auch selber mitarbeiten gegangen ist. Okay, Touchscreen-Handy hat er sich selber geholt. So, und das habe ich dann halt eben gebraucht von einem Freund gekauft, eben für schmales Geld. War dann halt auch nicht mehr das Neueste und Aktuellste. Hatte aber Fernsehen mit drin. Konnte immer bei dem, was du morgens machst, was man nicht im Radio erzählt, während du einen Kaffee kocht, konnte er dann auch Fernsehen. Hat er nur dummerweise irgendwo liegen lassen, mal kurz 5 Minuten unbeaufsichtigt und war dann weg. Aber gut, neue kriegen wir auch schon noch irgendwie ran. Und für den DS hat er halt auch eben selber eben gearbeitet. So. Also er ist halt immer die Woche mit Werbezeitungen stecken. So.
Okay.
Also er hat sein Geld halt zur Verfügung und wie es darum auch eben so sozusagen, was kostet, beziehungsweise was der Wert dahinter.
Du bist letztendlich zwar in Versuchung geführt worden, konntest der Versuchung aber nicht nachgeben, einfach aus Ressourcenmangel, sag ich mal. Und bei deinem Sohn ist es ähnlich. Er wird in Versuchung geführt, weil Werbung überall ist, geht der Versuchung aber nicht nach oder er liegt der Versuchung nicht aus Ressourcenmangel. Ist das vielleicht der Trick, von Anfang an Ressourcenmangel zu haben?
Im Kleinen auf jeden Fall. Ja, also könnte durchaus sein. Und also musst du dann natürlich lange genug gezwungen sein dazu, weißt du? Dann hast du, glaube ich, auch die Chance, dass wenn der Ressourcenmangel nicht mehr da ist, du das auch eben einfach so gewohnt bist, dass du den nicht ganz so hinnimmst. Weil machen wir uns mal nicht vor, natürlich beruhigt eine Menge Geld und macht auch glücklich dadurch.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden, klar. Ja, ja.
Mittelbar. Finde ich mal deinen Spruch so schön dazu zu
Geld,
dem Thema.
Geld macht nicht glücklich, sagen wir den Armen. Ja.
Genau. Und die Dummen glauben es.
Ja.
Ja. Das finde ich, da ist halt schon was dran. Aber man kann halt, und mein Vater meinte immer mal so, weißt du, du kannst letztendlich auch ohne Geld glücklich sein. Und ich kann den immer nicht aussprechen, das ist nur so ein Franzose, der hat mal gesagt, dass diejenigen, die unglücklich sind, nur nicht in der Lage zu erkennen, dass sie glücklich sind.
Das hört sich natürlich, also ja, weiß ich nicht.
Das ist ein super Spruch für Arme und Leute, die am Arsch sind.
Ja, genau, du erkennst dein Glück nicht, aber hör auf zu jammern, ne? Ja, stimmt.
eben, also wisst ihr, ich hab doch immer, also ich meine, wisst ihr, ich bin ja immer noch in der Luxussituation der Armen, wisst ihr? Also ich bin noch viel besser dran, als irgend so ein Kind in Bangladesch, was zu H&M Kleidung näht. So,
na gut, mit denen darfst du dich aber nicht vergleichen, sondern du musst dich mit dir selber, du kannst dich allenfalls mit dir selbst oder mit jemand anderem in dieser Gesellschaft vergleichen. Also wenn, dann kannst du dich mit mir vergleichen. Aber
ja,
nicht
oder
mit dem in Bangladesch.
Dieser Gesellschaft. Ich bin doch auch noch besser dran als mein französischer Nachbar, weißt du? Und dann sind ja die Gesellschaftsverhältnisse jetzt nicht so groß unterschiedlich, weißt du? Und ich brauche halt nicht irgendwie zigmal irgendwie im Monat zu McDonald's zu gehen oder irgendwie immer mal wieder ins Kino zu gehen. Obwohl dann, wenn ich wirklich mal einen Film im Kino sehen will, suche ich mir einfach jemanden, der den auch sehen will. Und ihr dann halt für den halben Preis drin oder kriegt den so überredet, dass eben er mein Ticket zahlt und ich ihn umsonst mit drin nehme. Somit bin ich sozusagen umsonst dann drin gewesen, weil als Krüppel brauche ich ja ständige Begleitung. Weißt du?
Das ist ja eh das
schöne B.
Das ist eh das Praktische, ne? Je nachdem, also sagte Raul auch mal, mit dem habe ich mal eine Behindertensendung gemacht, der sagte auch, naja, ich komme halt mit Begleitung umsonst ins Kino. Das heißt, man könnte dann auch durchaus den Leuten mal die Frage stellen, wann hat Ihnen das letzte Mal ein Behinderter geholfen oder so?
Das ja, ist
eine
ja,
sehr,
ist,
sehr nette ist, Idee eigentlich.
Ins
ja.
Kino, Bahn, Inlandsflüge, Konzerte, ist eine Großveranstaltung jeglicher Art. In Clubs, ist
das heißt,
also
du hast im Grunde hast du gemessen an Konsumgesellschaftsmaßstäben Glück im Unglück.
Richtig, genau. Ich ja. zahle nur 5 Euro für die Fahrkarte im Monat, ist so. Erspare mir auch wiederum Kosten, weil ich wäre auch, würde ich einen Führerschein machen dürfen. Wäre ich natürlich ja auch in der Bedrohung, weil Autofahren ist natürlich Luxus, der dir aber auch so vorkommt, als wäre der eigentlich der ganze Leben aber doch so bequem macht, dass es dir eigentlich als, ja, wäre schon schlimm, Kind zu haben, erscheint.
Ja. Wobei,
ein
ja,
Freiheitseinschnitt ist, ne?
Ja, das glauben viele Leute, dass es ein Freiheitseinschnitt ist, aber ist es einfach ein
Komforteinschnitt. Ich meine, letztlich ist es halt eine suggerierte ja. Freiheit, aber...
Ja, stimmt. Ressourcen.
Aber wissen, würdest du dein Auto auch nicht wollen?
Nee, würde ich nicht. Also, aber ich habe immerhin habe ich erkannt für mich, dass es da nicht um irgendwie Freiheit oder sowas geht, sondern einfach und einzig und allein um Komfort. Das ist ein Ding, das mir, das meinen Komfort erhöht. So,
aber gehörig, weißt du?
Ja, gehörig. Also, weil ich hasse halt U-Bahn fahren.
Problem mit dem Fahrrad. Okay, du bist ja mehr so der unsportliche Typ, aber.
Ja, Fahrradfahren tue ich auch. Aber ich hasse halt U-Bahn fahren. Ne? So, ich find's da eklig in der U-Bahn. Und da ist natürlich dann ein Auto ist prima, ne? Weil dann muss ich nicht U-Bahn fahren. Aber man zahlt einen hohen Preis dafür. Und dieses Geld, was mich das Auto kostet, muss ich auch irgendwo erstmal erarbeiten. Und das ist halt auch wiederum, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Ne? Ich kann mich ja schlecht beschweren darüber, dass ich ständig arbeiten muss, wenn ich mich vorher schon mit Sachen umgebe, für die ich ständig arbeiten muss.
Richtig, ja. Und S-Bahn fahren macht die ganze Zeit auch nicht besser. Da ist auch, wie man schon sagst, die gleiche
Sorge. Da gibt's aber immerhin, da kannst du aber wenigstens aus dem Fenster gucken und kriegst was zu sehen. Free, ich danke für deinen Anruf.
Du, ich wollte ja aber, eigentlich, du hast mich ja eigentlich bin ich gar nicht zu dem ich kommen wollte.
Da musst du nochmal anrufen. Ja, mach's kurz, bitte.
Und zwar wollte ich nur mal so, also wie ich mich aber entziehe, ist einfach, indem ich eben viele Sachen auch gebraucht kaufe, weißt du? Also,
Aber da bist du natürlich auch wieder darauf angewiesen, dass es irgendjemand neu kauft, ne? Damit entziehst du dich dem eigentlich gar nicht.
Nee, ich persönlich schon. Ich bin natürlich auf die anderen angewiesen, die sich dem nicht entziehen müssen. Das stimmt, aber ich unmittelbar ja schon, nur halt nicht mittelbar, wie man sagen würde.
Es gibt keinen außerhalb des Systems, ne?
Ganz schwer, außer du schaffst dann wieder ein eigenes System. Ich meine, die Leute, die irgendwo auf einer Farm und Selbstversorger sind, die haben ja auch wieder letztendlich ein eigenes System.
Die müssen aber auch erstmal irgendwie an diese Farm gekommen sein und das schaffen sie nicht unabhängig vom System. Das ist das Gemeine daran.
Das stimmt. Also eigentlich, du brauchst auch selbst, um dich auf dem System aufzugliedern, erstmal das System.
Genau.
Scheiße, fick das System.
Das Leben ist hart. Tschüss, Free.
Tschüss.
0880 5x5, das ist unsere Nummer. Wege aus der Konsumgesellschaft sind gesucht und ich bitte Sie, euch zu beschreiten. Ich bitte euch, sie zu beschreiten. Weiter geht's mit Christian aus, was, Hörbuch? Christian?
Ja, fast.
Wie, Hörbruch? Jetzt habe ich, Entschuldigung. Ich hab
Rohr.
Was?
Rohrbruch.
Rohrbruch. Bei mir auf dem Display steht Hörbruch.
Ja, okay, ist fast.
Ja, Christian aus Rohrbruch. Wo liegt das?
Es heißt Rohrbruch und liegt in Rheinland-Pfalz.
Rohrbruch, ja? Nee.
Nein, ist egal.
Nee, aber jetzt will ich es nur nochmal. Also Rohrbruch.
Genau, richtig.
Jetzt haben wir es. Okay, H-O-R-B-R-U-C-H.
Richtig.
Gott, ist das peinlich.
Ja, tut mir leid.
Das nächste Mal ziehst du bitte... Wie heißt die nächstgrößere Stadt?
Nächstgrößere Stadt... Wir sind hier bei den strukturschwachen Umgebungen und das sind 80 Kilometer und wir haben Mainz.
Mainz. Dann ziehst du ja bitte nach Mainz um, bevor du das nächste Mal anrufst. Mainz kenne ich.
Ja, das mache ich dir dann einfach.
Du bist so gut zu mir.
Ja, gerne.
Suchst du denn nach dem Weg aus der Konsumgesellschaft oder hast du dich in ihr eingerichtet und fühlst dich in ihr wohl?
Ja, ich bin gerne darin. Nur deine Frage ist ja halt eben, der Weg daraus wäre ja halt eben, sich komplett abzukapseln.
Wie würdest du dich abkapseln?
Zu sagen, ich steige aus.
Aber wie steigt man aus?
Ja, indem ich halt eben gucke, dass ich irgendwo Land erhasche und sage, hier bin ich und Land hier...
ja. Land. Wie erhascht man denn Land?
Ja, keine Ahnung, dass ich es irgendwie erwerbe.
Ja.
Ganz normal. Und sage, hier bin ich und hier richte ich mich jetzt ein und alles andere kann ich mal.
Und baust dein Essen selber an, züchtest deine Hühner selber?
Genau.
Machst deinen
Salat,
Strom selber?
Mein Salat hinterm Haus und...
Isst nur noch saisonales Gemüse? Fertig. Was machst du, wenn die Ernte ausfällt?
Dann habe ich verdammtes Pech, Mann. Dann habe ich Pech.
Also weil spätestens dann ist man doch gezwungen, wieder mit der Konsumgesellschaft zumindest zu interagieren.
Oh, ja.
Wobei, man könnte ja nicht vielleicht...
Ich sage ja nicht, dass es perfekt ist, aber das wäre halt eben so eine Art, hier steige ich aus und hier bin ich.
Das wäre auch vor allen Dingen ganz interessant, hatte ich ja mit Free gerade, im Grunde bist du musst die Konsumgesellschaft, du musst an der Konsumgesellschaft teilnehmen, um aus ihr aussteigen zu können. Also mindestens das musst du tun. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Strategie, sich der Konsumgesellschaft zu bedienen. Dass man also die Konsumgesellschaft ausschließlich zu seinem Vorteil nutzt und sich nicht von ihr oder sich nicht mit ihr gemein macht. Geht das?
Ja, keine Ahnung. Guck ich hin, hier habe ich meinen tollen Salat und der ist super toll ökologisch und kauf ihn doch bitte. Und da komme ich halt eben her. Wie auch immer, wäre eine Möglichkeit. Ob das nachher funktioniert, steht auf einem anderen Blatt, aber so könnte man halt eben ansetzen, wenn man versucht halt eben auszusteigen.
Ja, vor allen Dingen würde es halt wieder, das hatten wir vorhin ja auch schon, das mit einem schlechten Gewissen ganz gut funktionieren, ne? Weil ich behaupte mir jetzt einfach mal, dass jeder Teilnehmer an der Konsumgesellschaft ein schlechtes Gewissen hat, weil er an der Konsumgesellschaft teilnimmt.
Ja, das muss man eben zumindest vermitteln, versuchen zu vermitteln.
Das hieße aber, dass man, dass man genau immer dann sich der Konsumgesellschaft bedient, wenn man ihr schlechtes Gewissen, also ich betrachte sie jetzt wieder als Einheit, wenn man das schlechte Gewissen der Konsumgesellschaft, wenn man es schafft, das schlechte Gewissen der Konsumgesellschaft zu seinem Vorteil zu nutzen, sprich der Konsumgesellschaft Dinge zum Konsumieren zu geben, die zumindest den Eindruck erwecken, dass sie ihr Gewissen damit beruhigen kann, hätte man die Konsumgesellschaft eigentlich so weit verarscht, dass sie für einen arbeitet und man nicht selbst für die Konsumgesellschaft arbeitet. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Wenn man mit Ernteausfällen rechnen muss.
Ja, ansonsten kann es einem halt völlig Wurst sein, ne?
Richtig. Dann sitze ich da hier auf meinem Hektar Land und bleib bei mir.
Hast du das schon mal ausgerechnet, wie viel Land du bräuchtest? Weil du sagst, du sitzt hier auf meinem Hektar?
Nein, keine Ahnung. Das ist jetzt halt eben einfach nur eine Zahl gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich das ausprobieren möchte. Aber halt eben so einen Ansatz müsste man halt eben gehen, wenn man sagt, okay, ich steige komplett aus. Ich habe nicht gesagt, dass das mein Weg ist.
Wäre das ein Weg für dich? Oder anders gefragt, unter welchen Bedingungen wäre das ein Weg für dich?
Da müsste halt eben um mich herum und auch um dich herum alles zusammenbrechen, damit ich diesen Weg gehen müsste, damit ich ihn gehe.
Ja.
Also ich würde ihn nicht freiwillig gehen, ist nicht mein Weg.
Solange das mit der Fremdversorgung komfortabel funktioniert, warum auch, ne?
Richtig, solange ich zum Real laufen kann und kann einkaufen, was soll ich denn mir die Arbeit machen und das neben meiner Arbeit hinten im Garten noch zu tun?
Wie sorgst du für deinen Lebensunterhalt, Christian?
Ich gehe arbeiten. Ganz normalen Job. Verdiene mein Geld und sorge damit nicht für meinen Lebensunterhalt.
Was machst du für einen Job? Also bist du entfremdet von deiner Arbeit oder bist du dicht dran an deiner Arbeit?
Ich bin dicht dran an meiner Arbeit.
Was machst du?
Ich bin in einem Betrieb kaufmännisch tätig.
Mhm.
Also ich ja?
Nee, du. Entschuldigung? Du, Hörertalk, du bist dran. Immer, also ich mache zwar selten den Eindruck, aber eigentlich hast du hier das Wort.
Okay, ich arbeite jetzt in einem Autohaus.
Ja.
Und war vorher bei einer fasten Telco.
Autohaus, das heißt, du verkaufst richtig Autos oder bist du im Backoffice irgendwo?
Backoffice.
Aha, okay.
Im Backoffice.
Weil was ich mir vorstellen könnte, ist, dass je stärker man von seiner Arbeit entfremdet ist, desto attraktiver könnte es sein, zum Selbstversorger zu werden, weil du dann eben wieder, wie nennt man das denn, das Gegenteil von entfremdet sein? Habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Ne?
Ja, gute Frage.
Aber je stärker man von seiner Arbeit entfremdet ist, desto attraktiver könnte es sein, wieder so dicht an seine Arbeit ranzurücken wie möglich. Darum könnte ich mir vorstellen, dass gerade Leute, die von ihrem, obwohl, nee, kann ich es eigentlich auch nicht, weil je weiter man von seiner Arbeit entfremdet ist, desto mehr Geld verdient man auch oft. Investmentbanker. Der ist halt komplett weg von allem und verdient aber sehr gut. Also ne, was will der seinen eigenen Garten bewirtschaften, wenn er genug Kohle hat, den Real zu sich kommen zu lassen und noch nicht mal dahin laufen zu müssen, wie du und ich.
Ja gut, beim Investment ist man ja von der Realwirtschaft
eben
möglichst weit entfernt.
Entfremdeter kann man wahrscheinlich gar nicht sein. Und was stellen Sie her? Ja, nichts.
Ich mach Geld.
Zins, genau. Was stellen Sie her? Zins. Ja. Eigentlich auch ganz abgefahren.
Ja, aber wenn man da ist.
Wenn man da ist.
Kann es einem besser gehen, weil man muss sich um einen Anruf nichts Gedanken machen.
Ah, wäre ich mir auch nicht so sicher. Also da gibt es mit Sicherheit so ein paar, also so auf Ackermann-Niveau, wo du dann wirklich zweistellige Millionenbeträge im Jahr einfährst. Da bleibt natürlich genug übrig. Aber auf so, ich sag mal, auf unserem Niveau, ja, wo so Spasemacken wie wir hinkämen, wenn wir es drauf anlegen würden oder wenn wir es damals drauf angelegt hätten, da hast du dann irgendwie so hohe fünfstellige, niedrige sechsstellige Summen, die du im Jahr verdienst. Also ich kenne ein paar, ich habe im Freundeskreis zwei Leute, die sowas machen. Denen geht's nicht wirklich besser als mir. Also klar, die trinken teureren Champagner als ich, aber wenn die morgen raus sind aus dem Job, dann fallen die tiefer, als ich jemals fallen kann.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und die haben eben auch keine Ersparnisse und nichts, sondern die verjuxen die ganze Kohle, die sie haben.
Ja.
So, Christian, ein Hektar Land. Ein Hektar Land, sagst du. Hast du gesagt, ich halte das jetzt einfach mal so fest. Wie viel ist ein Hektar?
Ein Hektar ist ein Fußballfeld.
Das muss anders, nee, also das muss schneller kommen. 100 mal 100 Meter.
Ja, okay.
Habe ich aber auch mindestens 15.
Fußballfeld darf ja auch keine 100 mal 100 sein.
Genau.
Aber ja, 100 mal 100 ist ein Hektar.
Also habe ich aber auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich musste auch 30 werden, um mir das endlich mal 100 mal vorzusagen, damit ich es auswendig weiß. Weil, kommt total auf der anderen Masse so ein Hektar. Wie viel ist ein Hektar? Wikipedia nachguck. So, soll es ja auch nicht sein. Christian, weil ich danke.
Weil wir eigentlich rechnen können.
Nee, weil wir sogar noch zu doof sind, auswendig zu lernen, was ein Hektar ist.
Ja.
Geschweige denn das kleine 1x1. 6x8?
Ja, immer. Bitte?
6x8. Zu langsam.
Ja, danke.
Gute Nacht, Christian.
Guten Nacht, Holger.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hau rein. Ciao.
0880 5x5. Das ist unsere Nummer. Und wir lösen Kopfrechenaufgaben. Nein, wir suchen Wege aus der Konsumgesellschaft. Und letztlich läuft es wahrscheinlich wirklich darauf hinaus, dass wir uns ein Hektar Land, wie sagte Christian gerade, erhaschen, dass wir uns einen Hektar Land erhaschen, um uns von diesem Hektar selbst zu versorgen oder auf diesem Hektar selbst zu versorgen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Vielleicht ist ja von euch jemand Landwirt oder Landwirtin und kann mal erklären, mal aufzählen, wie viel Fläche man eigentlich bräuchte, wenn man sich komplett autark, also komplett selbst versorgen wollen würde. Erstmal Strom und Wasser mal nicht mitgerechnet. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir also genug Grundwasser haben, einen Brunnen bohren können und zufälligerweise jemand vorbeigekommen ist und uns eine 5 kW Solaranlage geschenkt hat. Also wie viel Land bräuchte ich eigentlich, um mich selber zu ernähren, um mich mit durchgehend 365 Tagen im Jahr mit, keine Ahnung, 2000 Kalorien am Tag zu versorgen beispielsweise. 0880 5x5. Wege aus der Konsumgesellschaft sind gesucht. Nabend Robin aus Essen.
Guten Abend.
Und wie kommst du raus aus der Konsumgesellschaft? Oder bist du noch gar nicht drin, weil du noch zu jung bist, um...
ich bin so halb drin, würde ich sagen. Also, ich will auch gar nicht aus der Konsumgesellschaft. Ich lebe von der Konsumgesellschaft. Ich verdiene dadurch mein Geld. Du verdienst auch dein Geld durch den...
Nee, das ist eine billige Propagandalüge.
Moment.
Warte, mir ist mein Kuli runtergefallen. Red mal weiter. Ich kann jetzt gerade nichts sagen. Du sollst weiterreden!
Nö, ich warte auf dich.
Das ist doch alles nicht... Hab ich denn überhaupt keine Autorität mehr hier?
Nee, du hast doch vorhin gesagt, der Hörer, der hat das Sagen hier.
Ja eben, das ist dein Job, was zu sagen. Du kannst doch nicht einfach schweigen.
Gut,
Jetzt habe ich noch ein Kopfhörerkabel um den Sitz genuddelt hier. Jetzt bin ich wieder da. Ja, wir leben von der Konsumgesellschaft.
Ja, du verdienst ja auch dein Geld durch die Konsumgesellschaft.
Und zwar fast unmittelbar, ja.
Also ich könnte ja jetzt nicht telefonieren ohne eine Konsumgesellschaft, ne?
Was wäre denn das Gegenteil der Konsumgesellschaft überhaupt?
Ja, so auf dem Land leben und ja, sich selbst ernähren.
Und Telefone könnten wir deswegen nicht haben?
Nö, weil da telefonieren wäre ja ein Luxusgut. Das brauchen wir ja nicht zum Überleben. Das ist ja kein Existenzbedürfnis.
Stimmt, die Kommunikation innerhalb der Dorfgemeinschaft wäre ausreichend.
Genau.
Wobei wir natürlich gucken müssten, ob nicht Fortschritt, also technischer, technologischer Fortschritt, was gesamtgesellschaftlich...
Aber technischer Fortschritt gäbe es ja gar nicht ohne Konsum.
Das ist eine Behauptung, die du nicht belegen kannst.
Naja, wenn es keinen Konsum gäbe, dann wir bräuchten ja gar keinen Computer oder so.
Aber
wir
beispielsweise Medizin. Wäre doch interessant. Und wir wären ja durchaus in der Lage, als Gesellschaft auch an medizinische Forschung, also Wissenschaft zu betreiben, ohne dass hinten ein marktfähiges Produkt rauskommt. Das machen wir, weil es...
Ja gut, aber Medizin ist auch Konsum, ne?
Klar.
Brauchen wir die Kopfschmerztablette?
Ja, gegen Kopfschmerzen.
Man kann sich auch einen kalten Umschlag um den Nacken legen,
dann gehen
ne?
die Kopfschmerzen aber nicht notwendigerweise weg. Und wir brauchen das Penicillin und solche Dinge.
Wobei, das wäre mal eine Frage, ob es überhaupt diese ganzen Krebsarten etc. gäbe, wenn es keinen Konsum gäbe.
Ich würde eher fragen, ob es diese ganzen Arten, ob es das alles gäbe, wenn wir nicht so alt werden würden.
Wie jetzt?
Es bekommen ja jetzt nicht so viele Leute mit 30 Krebs und sterben daran.
Nee, aber mit 40 geht's schon los, ne?
Mit 40 geht's schon los. Und wenn du dir so anguckst, was für Lebenserwartungen der Steinzeitmensch hatte, der ist so alt gar nicht geworden, ne?
Ja, das stimmt.
Also, da hat möglicherweise, ich weiß nicht, aber da hat möglicherweise die Biologie einfach nicht mit der sozialen Evolution Schritt gehalten. Also die biologische mit der sozialen Evolution. Das heißt, wir müssten jetzt, also aus deinem Vortrag schließe ich, wir müssen Konsum auch vor allen Dingen erstmal abgrenzen, ne?
Ja, das auch. Und wir können also den ganzen wirtschaftlichen Betrieb einstellen, wenn wir sagen, ich konsumiere jetzt gar nichts mehr. Also dann müsste ich auch gar nicht mehr arbeiten gehen.
Das wäre aber doch eigentlich wünschenswert. Ich meine, das ist doch das, was, ne? Utopia. Die Maschinen nehmen uns die Arbeit ab und wir können den ganzen Tag Bücher lesen.
Ja, klar.
Wir waren noch nie dichter dran und noch nie war es so verpönt, nicht arbeiten zu gehen wie heute.
Also ich gehe ab morgen nicht mehr arbeiten und ja, ich kriege mein Geld. Was soll ich davon kaufen? Beim Bäcker kann ich nichts kaufen, weil der Bäcker auch nicht arbeiten
geht. Nee, das machen alles Maschinen. Du gehst dahin und holst dir ein Brötchen.
Das wird nicht funktionieren.
Warum nicht?
Weil irgendjemand muss die Maschine ja entwickeln und warten.
Ja gut, der will ja auch ein Brötchen.
Ja gut, aber würdest du das machen?
Was?
Während, weiß ich nicht, 5 Milliarden Menschen im Bett liegen, würdest du dann die Maschine warten?
Ja, nur weil du im Bett liegen würdest, wenn wir diese Verhältnisse hätten, heißt das ja nicht, dass alle anderen auch im Bett liegen blieben.
Ja gut, das stimmt.
Ne? Das ist ja auch so ein beliebtes Argument, wenn die Diskussion ums bedingungslose Grundeinkommen losgeht, dann kommen ja als erstes die selber keinen Handschlag mehr tun würden und behaupten, alle anderen würden dann keinen Handschlag mehr tun. Ne? Von daher
bedingungslose Grundeinkommen, dann ist ja auch so eine, nee, also.
Kann man durchaus diskutieren. Ich bin da sehr zwiegespalten, was dieses Ding angeht. Ich glaube zum Beispiel diesen ganzen Finanzierungsmodellen, an die glaube ich nicht. Ich bin der festen Überzeugung,
also,
dass die nicht durchdacht
sind. Also wenn wir jetzt, weiß ich nicht, Hartz IV erhöhen auf 500 Euro, dann ziehen wir, weiß ich nicht, wie viele Millionen rein in Hartz IV.
Das glaube ich gar nicht mal.
Das ist so.
Warum?
Wir haben aktuell, wie viele Arbeitslose?
Ja, ist eine gute Frage. Das hängt immer davon ab, wie die Bundesanstalt die Zahlen gerade mal frisch frisiert hat.
Ja gut,
hat,
aber wenn wir vergleichen, die SPD, wo Rot-Grün an der Regierung war, da hatten wir 6 Millionen Arbeitslose.
Das ist nicht vergleichbar. Das ist das Problem.
Das ist vergleichbar, weil natürlich hat auch Rot-Grün gerechnet. Die haben auch schön gerechnet.
Ja, aber jetzt wird es noch schöner gerechnet. Das Problem ist einfach, es ist nicht vergleichbar. Ich warte immer noch darauf, dass jemand mal hingeht und sagt, okay, wir vergleichen jetzt, wir nehmen jetzt mal die Bemessungsgrundlagen von vor 10 Jahren, von vor 20 Jahren, von vor 30 Jahren und gleichen die mal mit dem aktuellen Stand an Beschäftigung ab. Und dann erst dann würde ich die Arbeitslosenzahlen, die da gemeldet werden, überhaupt nur ansatzweise ernst nehmen. Ich glaube, es sind, was gerade gemeldet wird, sind so um die 3 Millionen oder so.
Drunter sogar. Ja, weil die CDU an der Regierung ist.
Deswegen sind sie drunter?
Ja, natürlich.
Ja, bestimmt. Mhm. Weil die
also
CDU die unter 3 Millionen frisiert hat.
Es ist nie so gut, seitdem Merkel an der Regierung ist. Nur das will keiner wahrhaben. Es ist einfach so.
Das ist keine Lüge. Das ist Unsinn. Vor allen Dingen, es ging Deutschland noch nie nicht so gut, wie seit die Merkel an der Regierung ist. Deutschland geht es schlecht. Und zwar zunehmend schlechter, weil der Wohlstand, ja, also das Vermögen der Gesellschaft, zunehmend ungleichmäßig verteilt ist. Und da, wo Vermögen ungleichmäßig verteilt ist, geht es einer Gesellschaft schlecht. Überall da, wo nicht mehr Mittelmaß herrscht, ist eine gesamte Population schlechter dran, als da, wo Mittelmaß herrscht.
Kann man darüber diskutieren.
Kann man sogar messen. Das ist das Interessante. Überall da, wo Mittelmaß herrscht, gibt es wunderbare... Es gab kürzlich einen Mitschnitt einer Sendung vom Südwestrundfunk, SWR 2 Aula. Die Sendung hieß Mittelmaß ist nicht Mittelmäßigkeit. Und da gab es einen... Ich weiß gar nicht mal, ob's der Prof selber war, der diese Studien gemacht hat, oder ein Journalist, der die ausgewertet hat. Die Uni in Darmstadt hat so Studien gemacht zum Thema Mittelmaß und hat geguckt, wie verhalten sich Populationen, wenn es starke Extreme gibt, also starke Ungleichheit, was wir haben, ja, zunehmende Ungleichheit, zumindest was das Vermögen angeht.
Wir haben keine zunehmende
Ungleichheit, Alter. Ich weiß nicht, in was für Verhältnissen du lebst, aber guck dir doch bitte mal an, für wie viel Geld die Leute heutzutage arbeiten gehen müssen.
Ja, das
und
kann ich dir
und
sagen.
Was für Konsummöglichkeiten die dann danach haben.
Ja, ich kann es dir selber sagen. Ich mache meine Ausbildung, arbeite also 40 Stunden die Woche und mache nebenbei noch einen Nebenjob. Und ich wohne zu Hause.
Musst du das?
Ich muss es nicht, nur ich mache es gerne. Weil ich gerne mein eigenes Geld verdiene und ich mich gerne selber.
Du wohnst zu Hause, ja. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht wirklich, in was für Bereiche der Gesellschaft du so reinguckst, aber für 5 Euro die Stunde, ja, hat man früher Ferienjobs gemacht, als man Schüler war. Also ich habe für 5 Euro die Stunde, also damals 10 Mark die Stunde, Ferienjobs als Schüler gemacht. Und ich wäre für so wenig Kaufkraft, wie heute 5 Euro sind, wäre ich als Schüler noch nicht mal für einen Ferienjob aufgestanden. Heute gehen Leute dafür sozialversicherungspflichtig arbeiten und am Monatsende ist so wenig Geld übrig, dass sie aufstocken müssen. Das ist Ungleichheit und das ist ein Wandern in Extreme. Und
ja,
das kriegst du halt auch nicht wegdiskutiert, sondern das kann man messen. Das misst sogar das Statistische Bundesamt.
Man hat aber selber Einfluss darauf, wie viel man verdient.
Nein, hat man nicht. Wenn
sagen würden, nein, ich gehe nicht mehr für dieses Geld arbeiten, dann würde auch, ne?
Das geht halt nicht, weil wir nämlich ein System haben, das implizit Arbeitszwang ausübt. Wenn du nämlich sagst, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, ja, ich weiß, was dir gerade passiert. Du fällst gerade auf die Mythen der Neoliberalisten rein. Das funktioniert in diesem Land nicht so. Wenn du nicht arbeiten gehst, ja, dann wirst du gezwungen, arbeiten zu gehen, und zwar von einer Behörde, die heißt Bundesagentur für Arbeit.
Ja.
Die sorgt dann dafür, dass dein Lebensunterhalt auf Null gefahren wird und du irgendwann im Obdachlosenasyl landest. So, das heißt, du wirst implizit gezwungen, arbeiten zu gehen, wenn du auch nur ansatzweise an dieser Gesellschaft teilhaben willst. Das heißt wiederum, dass du nicht einfach auf dem Arbeitsmarkt auftreten kannst, als wäre das ein völlig normaler Markt, in dem eine starke Verzerrung der Marktmacht herrscht. Niemand kann hingehen und sagen, ich gehe nicht für dieses Geld arbeiten, weil im Zweifelsfall hat er dann gar keinen Job. Das heißt, niemand ist dafür selbst verantwortlich.
Ja, dann soll er dazu gar keinen Job haben und Hartz IV empfangen.
Nee, das kann er ja nicht.
Natürlich kann er das.
Entschuldige, Robin, aber das ist Unsinn, was du erzählst. Das kann er eben nicht. Man kann nicht arbeiten gehen. In dem Moment, wo die Bundesagentur sagt, du gehst da arbeiten und du sagst, nein, das mache ich nicht, kommt kein Hartz IV mehr. Das heißt, du bist gezwungen, arbeiten zu gehen.
Nee, da kriegt man Lebensmittelgutscheine.
Du kriegst keine Lebensmittelgutscheine, du kriegst im Zweifelsfall deine Wohnung weggenommen. Das ist die Realität in diesem Land. Menschen bekommen ihre Wohnung weggenommen, weil sie als unkooperativ gelten. Und das ist ein Zwang. Und da, wo ein Zwang ausgeübt wird, Zwang ist das Gegenteil von Freiwilligkeit. Das funktioniert leider nicht so, wie die Neoliberaler lassen das immer wieder gerne behaupten. Weil die nämlich ausgehen davon, was man reine Lehre nennt. Und die reine Lehre würde funktionieren, aber dann müssten wir alles erstmal nullen. Und das will natürlich auch keiner, weil niemand will das Einfamilienhaus verlieren, das er schon hat. Zurück zur Konsumgesellschaft.
Ohne Konsumgesellschaft könnten wir jetzt auch nicht telefonieren, ne? Aber das hatte ich gerade schon gesagt.
Das hattest du schon gesagt. Und die Frage, die sich da ja angeschlossen hat, ist, da sagte ich dann, eigentlich muss man Konsum abgrenzen.
Genau.
An welcher Stelle oder bis zu welchem Maß ist Konsum denn eigentlich eine gesunde Sache und ab wann würde es möglicherweise ungesund werden? Weil, ernsthaft, alle halbe Jahr oder jedes Jahr ein neues iPhone ist eigentlich bescheuert. Ne? Weil
Ich
zwinge mich selbst dazu, so viel Geld zu verdienen, dass ich das bezahlen kann. Und das ist ja kein Spaß.
Ich gehe auch nicht jedes Wochenende feiern. Ich gehe vielleicht, das ist in meinem Alter ungewöhnlich, wenn es hochkommt, zweimal im Jahr feiern. Das reicht mir. Weil was kostet so ein Abend? Man fährt hin, da trinkt man dann, man fährt ein Taxi zurück. Ja, da ist ja schon mal 100 Euro an so einem Abend. Also mir ist das zu schade, da gebe ich das Geld lieber für was anderes aus. Und das ist auch Konsum.
Hast du einen mehr oder weniger festen Maßstab, an dem du das abprüfst, oder ist das immer so eine Fall-zu-Fall-Entscheidung? Du sagst, nee, an der Stelle wäre der Konsum jetzt ungesund, oder für mich wäre der Konsum jetzt ungesund an der Stelle, das lasse ich. Oder sagst du irgendwie, naja, alles, was ich nicht zum dringenden Überleben brauche, außer einmal im Jahr oder irgendwelche Gesetzmäßigkeiten?
Nee, also so ein Handy zum Beispiel, dann würde ich sagen, das ist schon lebenswichtig, also zur heutiger Zeit. Man geht abends um diese Zeit vielleicht auf der Straße, ich wohne in der Großstadt, ne, das ist schon was anderes, ne? Also, ich weiß, was ich meine.
Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Vor allem, naja, also ohne Handy wäre ich vielleicht auch schon nicht mehr am Leben, ne?
Wieso das denn?
Naja, in Notfallsituationen kann man dann natürlich schnell die 110 oder die 112 rufen und man bekommt Hilfe. Und ohne ein Handy,
Wie oft musstest du denn schon die 110 oder 112 vom Handy ausrufen? Hast du jemals schon 110 oder 112 vom Handy ausgerufen? Ich noch nie.
Ich kann dir meine ich hole mal eben mein Handy.
Ja.
Ich habe die bestimmt. Also Anrufe.
Mir geht's gar nicht darum, wie oft du das gemacht hast, sondern ob du das überhaupt gemacht hast.
15 Tagen.
Warum?
Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich so nicht sagen. 110 vor 18 Tagen, 1:36.
Wie, und du weißt nicht, warum du einen Notruf wählst?
Ich rufe die öfter an.
Um zu quatschen? Oder warum?
Nein, weil man kann einfach viel bewirken. Also ich bin kein Mensch, der wegschaut.
Ja.
Ich kann das nicht haben, wenn jemand, weiß ich nicht. Es sind meistens auch so banale Dinge, aber wo man einfach, zum Beispiel letztens, da bin ich auf der Autobahn gefahren und da ist jemand gefahren ohne Licht.
Ja.
Ja, natürlich hat keiner was gemacht. Ich habe die Polizei gerufen, weil das ist arschgefährlich.
Ja, aber in der Regel reicht es doch irgendwie, denen unmissverständlich klarzumachen, dass sie gerade ohne Licht fahren, oder?
Wie soll ich das dem anderen Verkehrsteilnehmer denn mitteilen?
Also ich mache das in der Regel so, dass ich mich vor die setze und dann mit meiner Nebelschlussleuchte rumspiele. Und das dauert keine 30 Sekunden, bis sie begriffen haben, was passiert.
Nee, aber in dem Fall waren die beiden Lichter hinten defekt. Also das Licht hinten. Ah. Er hatte Abblendlicht an. Nur wenn ich ihn jetzt angehalten hätte auf dem Standstreifen mitten auf der Autobahn, ich bin im Gegensatz zur Polizei nicht versichert.
Was sagen die denn? Das fände ich ja mal interessant. Also weil das ist ja wirklich eine Lappalie. Was sagen die denn dann?
Das war eine Lappalie?
Das ist eine Lappalie.
Wenn
also
in der Nacht ein Auto ohne Licht fährt,
das ist eine Lappalie. Ja, ist eine Lappalie.
Die sind mit drei Streifenwagen und Blaulicht innerhalb von 6 Minuten gekommen.
Und der ist komplett unbeleuchtet geworden. Du sagtest, die wären nur die Rückleuchten kaputt gewesen.
Die Rückleuchten kaputt.
Ja, kann doch mal passieren.
Ja, knall mal mit 130 km/h, wenn jemand 80 fährt, in das Auto rein.
Wie oft ist dir das schon passiert?
Noch kein einziges Mal, aber es könnte
Wie oft
passieren.
Ist das passiert? Aber ja gut, wenn ich mein Verhalten immer nach dem ausrichte, was passieren könnte, ne, dann wäre ich ganz schnell da, wo der Bundesinnenminister ist, nämlich in völlig irrationalen Ängsten, die mich treiben.
Ich hätte nichts gemacht und ich würde am nächsten Tag in der Zeitung lesen, unbeleuchtetes Fahrzeug baut Unfall, 2 Tote. Ich könnte da nicht mehr leben. Weil ich hätte es verhindern können. indem ich den anderen Verkehrsteilnehmer darauf hinweisen würde. Und das ist eben das, was wahrscheinlich auch du machst. Ihr guckt alle weg.
Nee, das ist, was du machst, ist was ganz Falsches. Was du machst, ist so eine Hätte-Hätte-Fahrradkette.
Nein, das ist keine Hätte-Hätte-Fahrradkette.
Natürlich. Du denkst dir irgendein Szenario aus, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit du nicht kennst und leitest daraus einen Handlungszwang ab.
Mir hat mal ein Polizist gesagt, wir kommen lieber 1000-mal zu viel als einmal zu wenig.
Darum frage ich, wie reagieren die darauf, wenn du bei sowas wie kaputten Rücklichtern anrufst? Also wenn ich das hier in Berlin machen würde, würde ich vermuten, lachen die mich aus.
Also die sind, wie gesagt, mit 3 Autos gekommen. Und ich war sogar die ganze Zeit am Telefon. Ich musste denen die ganze Zeit die Position sagen.
Faszinierend. Probiere ich mal aus. Das probiere ich echt mal aus.
Robin. Also nicht ein kaputtes Rücklicht, beide.
Ja, ist mir auch schon passiert. Kriegt man halt nicht mit. Passiert oft genug.
Das ist lebensgefährlich.
Ja, man kriegt es halt trotzdem nicht mit.
Natürlich kriegt man es mit.
Gehst du jeden Morgen um dein Auto und guckst, ob deine Lichter funktionieren?
Ich mache es vielleicht einmal die Woche.
Aha, und wenn es genau am nächsten Tag ausfällt, kriegst du es nicht mit.
Dann fallen aber nicht beide gleichzeitig aus.
Doch, das passiert sehr häufig.
Das passiert gar nicht, nee. Das ist Quatsch. Das kann gar nicht passieren.
Warum nicht?
Weil die beiden Glühlampen ja 2 andere Stromkreise haben. Das
ja,
heißt,
aber zur gleichen Zeit eingesetzt werden.
Das stimmt. Aber dass die gleichzeitig kaputt gehen.
Ich hatte schon mal beide Bremslichter innerhalb von 2 Tagen kaputt.
Ja, das wenn dir jemand draufgeknallt wärst, wärst du schuld.
Das mag ja sein, aber darum geht es ja jetzt gerade nicht, sondern es geht um dein Argument, dass es nicht passieren kann, dass 2 voneinander unabhängig gekreiste
Natürlich
Lampen...
Natürlich kann es passieren, aber da wären wir wieder bei der Sache, dass es 0,00... zu 0,00.
Naja, aber es ist mir passiert und du behauptest, es passiert halt gar nicht. Ne?
Okay, dann streichen wir das gar nicht.
Ich sag jetzt mal danke, wir verzetteln uns nämlich gerade.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. 0880, 5x5 ist unsere Nummer und Wege aus der Konsumgesellschaft sind gesucht, falls das überhaupt möglich ist. Robin sagt, geht gar nicht, weil ohne Konsumgesellschaft wären wir noch nicht mehr in der Lage, hier Radiosendungen zu machen, die sich mit Wegen aus der Konsumgesellschaft beschäftigen. Interessanter Punkt. Wir müssten also abgrenzen, ab wann Konsum doof ist. Ne? Und dann wird's schwierig, weil dann fangen wir an, anderen Vorschriften zu machen. 0880, 5x5. Guten Abend, Marian aus Cottbus.
Hallo, grüß dich.
Marian, könnten wir ohne Konsumgesellschaft telefonieren?
Schwierig. Ja, also das wäre sicherlich nicht so einfach wie jetzt, ja. Oder wie es jetzt ist.
Muss eigentlich nur in der DDR gucken, ne?
Ja, natürlich.
Da war Konsum nicht erstes, da ging es nicht hauptsächlich um Konsum, sondern hauptsächlich worum eigentlich? Bedürfnisbefriedigung.
Ja, das könnte man so klar. Das ist ja meistens immer ein erster Satz bei der Stelle.
Ja. Wie ist dein Umgang mit der, oder wie fühlt sich dein Leben in der Konsumgesellschaft an? Lebst du da gerne oder findest du das doof?
Man lebt ja, wie man lebt. Also ob man es jetzt gerne macht oder nicht, man muss ja irgendwie damit klarkommen. Aber du könntest
ja was dagegen unternehmen, dass dein Leben so ist, wie es ist. Politik machen beispielsweise.
Das ist richtig. Also ich probiere halt einfach dem Wahnsinn sozusagen irgendwo zu entkommen. Also ich hatte ja bei der Kollegin Bescheid gesagt, dass, was mich halt immer wieder fasziniert, ist, wenn man halt ganz, ganz einfache Sache, die jeder irgendwo mehr oder weniger öfters macht, wenn man halt in den Supermarkt geht und dann vor einem riesen Regal steht und dann denkt man sich immer, ja, 1000 Sorten, wer braucht das alles? Brauche ich 50.000 Joghurtsorten, um einen auszusuchen und Kaffee, Tee und keine Ahnung was, da sagt man sich immer, ja, das ist verrückt, also das erschlägt den Hof. Das finde ich halt immer ja total, immer wieder jeden Tag neu faszinierend und auch erschreckend einfach trotzdem, dass es so viel gibt.
Ja, das ist das Problem, was die Produzenten haben, also die Konsumgüterproduzenten haben, ist, dass die sind gezwungen zu wachsen, ne? weil wir Wachstum im Grunde ist es Religion, was wir ausüben, ne? Kapitalismus als Religion. Das Wachstum ist halt das ist halt unsere Liturgie. Also wenn wir kein Wachstum haben, fühlen wir uns nicht wohl. Ne? Darum wird auch in so Fällen, wo es dann darum geht, wie gut geht es einem Land, bei der Frage, wie gut geht es einem Land, wird halt immer geguckt, wie ist das Wachstum dieses Landes, wie ist das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts dieses Landes, ob das dazu führt, dass es der Gesellschaft als Gesellschaft besser geht, auf so einer noch zu definierenden Ebene besser, lässt sich damit gar nicht messen, aber trotzdem sind wir darauf hinaus, dass wir wachsen. Und Konsumgüterhersteller haben halt das Problem, dass sie wachsen müssen. Nur wie willst du wachsen, wenn alle schon Joghurt essen? Ja, wie, was willst du denen eigentlich noch verkaufen, wenn du denen schon Joghurt verkaufst?
Ja.
Dann musst du denen halt noch einen Joghurt verkaufen. Das geht halt nur, wenn du eine neue Geschmacksrichtung aufmachst. Ne?
Das sehe ich aber auch genauso. Zwecks, wenn man dann in den Nachrichten hört, ja, Wachstumsprognosen werden erhöht oder auch erniedrigt, aber das hat ja mit unserem Leben irgendwo nichts zu tun. Also das heißt ja nicht, dass es mir besser geht, bloß weil die Wirtschaftsprognosen jetzt steigen auf 2,5%.
Das hat natürlich was damit zu tun, wie viel Geld in so einer Volkswirtschaft vorhanden ist und wie gut wir unsere Schulden als Volkswirtschaft dann davon bezahlen können. Das heißt, also ja, wir müssen wachsen.
Schulden ist ein gutes Thema.
Wir müssen halt wachsen, um unsere Schulden zu bezahlen. Und wir müssen Schulden machen, um wachsen zu können. Da beißt sich halt die Katze in den Schwanz. So.
Ja, ja, also mehr als ein Schwanz. Ja, da hat die Katze sich schon selber aufgegessen bei uns, glaube ich, mit unseren.
Nö, ach, irgendwer. Das ist sowieso, ich meine,
2 Billionen, das ist ja eben.
Aber braucht man sich, ich finde das immer so lustig, wie sie immer, oh, Schuldenbremse, schlimm. Ich denke mal, ihr werdet es doch eh nie zurückzahlen, hört doch auf.
Nee, irgendwann,
ich hoffe, dass ich das noch mitkriege in meinem Leben, dass sie irgendwann sagen, wir machen jetzt mal Entschuldung global und dann fangen wir wieder neu an.
Ja, das war auch ein Thema, wo ich schon mal anrufen wollte, wo ich dann einfach gefragt hätte, wann ist das Geld alle?
Gar nicht.
Wann ist irgendwann, oder wann sagt man einfach mal irgendwo, es geht nicht mehr? Also
gar nicht, warum sollte man?
Irgendwo, dass irgendwo mal ein Ende ist, aber es ist doch, denke ich, ein Fass ohne Boden lieber.
Ja, ja, also warum sollte es auch alle werden? Also, weil Geld ist ja, wir bestimmen ja, was Geld ist. So, und wenn es irgendwann so obszön wird, dass, weiß ich nicht, so Schachtelkippen 50.000 Euro kostet, streichen wir halt 10 Nullen. Ich wollte gerade sagen 10 Nullen, auch schön. Von 50.000 streichen wir dann die 10 Nullen weg. Dann streichen wir halt 5 Nullen weg, dann kostet es auch wieder ein Fünfer. Und dann nennen wir es halt anders. Haben die Franzosen haben es ja auch schon mal gemacht, als sie von alten auf neue Francs gewechselt sind, haben die auch einfach ein paar Nullen hinten weggestrichen, damit du nicht so riesige Geld mit so riesigen Summen rumhantieren musst.
Das ist auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Also ich habe auch bei dem Vorsprecher zugehört, das war ja auch sehr interessant, was er so für Ansichten hatte. Und da ging es ja auch um diesen 5-Euro-Job und alles umsonst. Also ich bin ja auch sozusagen einer von denen, der nicht mehr als, also nur nicht 6 Euro netto die Stunde verdient.
In was für einem Beruf?
In der Gastronomie.
Gastronomie,
Und also auch schöne Grüße an ihn, von wegen, das ist nun mal so. Also man kann, so wie du schon gesagt hast, man kann das einfach nicht leider bestimmen, weil...
Wobei, 6 Euro, ist halt, 6 Euro netto ist noch echt viel, ne?
Viel, ja. Also viel ist ein klar Konto.
Also ich kenne Leute, die verdienen das brutto.
Also richtig, also ich hatte das auch schon brutto.
Wahnsinn.
Herzlich willkommen. Da sind wir dann unter 5 Euro, ja. Das ist dann auch spektakulär.
Warum gehst du überhaupt für so wenig Geld arbeiten?
Das, ganz einfach.
Weil vernünftig, ne? Also ökonomisch vernünftig wäre Hartz IV. Ja, sich also irgendwie Hartz IV versuchen, nicht dazu gezwungen zu werden, arbeiten zu gehen, was schwierig ist, wenn man wie du 26 Jahre alt ist, glaube ich.
Ja,
Je jünger man ist, desto schwieriger hat man es, glaube ich. Aber ökonomisch sinnvoll wäre, dass du sagst, so, ich gehe nicht arbeiten, ich nehme Hartz IV und mache Schwarzarbeit.
Das wäre eine Möglichkeit, das richtig.
Aber das machst du nicht. Warum machst du das nicht? Das finde ich immer faszinierend. Ich
Klar, weil ich habe eine Familie und ich will meiner Familie und allein schon mir, also auch wenn ich jetzt Single wäre und alleine wäre, wäre das auch keine Alternative für mich, weil sicherlich hat man hier und da immer schon irgendwo vielleicht auch mal nicht den jeden Euro richtig kassiert, aber letztendlich, also das war nie ein Ziel für mich, weil ich will nicht Hartz IV sein und dann nebenbei Schwarzarbeit und so. Das, also man kennt viele Modelle, wie manche Leute so über die Runden kommen, aber ich will halt für meine Miete und für alles, was ich so irgendwo zu bezahlen habe, so gut wie es geht, selber sorgen. Auch wenn es hinten und vorne eigentlich irgendwo nicht reicht, aber...
Ein anständiger Mensch sein. Ja. Oder
ja, sozusagen. Einfach so, wie man erzogen wurde oder so eigentlich, wie es sein sollte, dass man irgendwo selber den Arsch bewegt für die Sachen, die man dann noch hat. Oder also für die Miete und für den Sprit und keine Ahnung was. Soll man ja irgendwo, auch wenn es leider nicht reicht eigentlich, trotzdem so viel wie möglich selber tun.
Ich finde das faszinierend, weil wenn ich mir die reine ökonomische Lehre anschaue, dann verhältst du dich natürlich falsch. Ne, weil es weil es viel, ja, das ist, ne, also darum kann ich mich auch immer so schön darüber amüsieren, wenn irgendwo ein Auto brennt, ne? Also in Berlin ist das ja, gab es ja so eine vor der Landtagswahl, wo es ja auch die wildesten Verschwörungstheorien gab. Das war die junge Union, weil die Stimmen fangen und so. Sehr schöne Verschwörungstheorien gab es dazu.
Na klar, klar.
Aber letztendlich ist jedes brennende Auto gut fürs Wirtschaftswachstum, weil, ne, es muss ersetzt werden und der Ersatz des brennenden Autos ist Wachstum. Ich benutze dieses Bild halt immer, um die Absurdität auch dieses Wachstumswahns, den wir da teilweise haben, klar zu machen. Aber das wäre die reine Lehre. Ne? Ein brennendes Auto ist gut für das Land, ist die reine ökonomische Lehre, denn es erzeugt Wachstum. Und wenn ich der reinen Lehre folgen würde, würdest du dich falsch verhalten. Und ich finde es immer ganz interessant, dass viele Millionen Menschen in diesem Land mittlerweile sich falsch verhalten. Und wir trotzdem aber den Ökonomen viel zu viel Bedeutung beimessen, wenn sie mit der reinen Lehre argumentieren. Aber auch da kommen wir wieder auf ein völlig anderes.
Kurze Frage, Busser, wenn du sagst, ökonomisch falsch verhalten, wie wäre denn ökonomisch richtig verhalten?
Also ökonomisch richtig wäre, wenn du Hartz IV nehmen würdest und schwarz arbeiten würdest, weil du dann nämlich mehr Geld zur Verfügung hättest am Monatsende.
Ach so, also, ja, stimmt, das ist richtig, ja. Also,
wenn du wirklich ökonomisch richtig handeln würdest, würdest du nicht arbeiten gehen, weil der Aufwand, den du treiben musst, um 6 Euro netto pro Stunde zu haben, ist viel zu hoch. Nee, es ist es gibt eine Möglichkeit, 6 Euro netto pro Stunde zu bekommen mit weniger Aufwand. Und ökonomisch richtig ist, so wenig Aufwand wie möglich für so viel Einnahmen wie möglich zu haben.
Stimmt, genau, klar. Verrückt ist es.
So.
Ja.
Fühlst du dich wohl? Also hast du überhaupt Konsummöglichkeiten? Du sagst, du hast Kinder, du hast 6 Euro netto die Stunde, bleibt am Monatsende überhaupt was übrig? Also könnt ihr überhaupt konsumieren, wie man es so landläufig konsumieren nennt? iPhone also kaufen, Playstation?
Konsumieren, das meiste geht natürlich einfach fixkostentechnisch drauf. Da sind dann die Lebensmittel, da ist dann der Sprit zu bezahlen. Da gibt es dann Zigaretten, aber so direkt jetzt mit groß mal eine Hose einkaufen oder auch Schuhe und keine Ahnung was. Da sind schon Sachen, wo ich mir dann sage, okay, 50 Euro gebe ich für eine Hose aus, aber 50 Euro kostet irgendwie kaum noch mal eine Hose. Und dann sage ich mir auch schon wieder, das ist mir dann einfach auch zu teuer, zu schade, dann trage ich die Hose halt lieber länger.
Mhm.
Aber also für 50 Euro sozusagen kriegt man ja heutzutage einfach, da kriegt man eine Hose, klar, man kriegt auch für 20 Euro und 30 Euro eine Hose, aber die sieht auch dann aus, als wenn man, als wenn man die sonst wo geholt hätte und im zeigen Händlern oder so. Aber ich sag mal, das ist mir einfach zu viel Geld, dann 80 Euro oder 100 Euro für eine Hose auszugeben. Das ist ja 10% von meinem Netto, mehr oder weniger. Und das ist ja unnormal. Also da ist es natürlich konsumtechnisch, geht es erstmal hauptsächlich lieber die Kinder und lieber alle anderen, sag ich mal. Und dann, wenn irgendwann was drüber bleibt, klar. Aber es ist halt wenig auf jeden Fall. Also man fragt sich halt schon, klar, wie das andere so schaffen. Aber man muss halt immer ein bisschen schon gucken.
Fühlst du dich damit wohl oder leidest du darunter, dass du nicht mal eben 80 Euro oder 150 Euro für eine Hose auf den Tisch legen kannst?
Naja, schwierig zu sagen. Also ich wüsste nicht, wie es vielleicht wäre, wenn man jetzt das Netto dafür hätte, ob man das dann einfacher machen würde. Aber ich glaube, ich würde es dann trotzdem nicht machen. Also ich fühle, mit der Situation fühlt man sich sicherlich nicht wohl. Wenn man ja eigentlich weiß, man verdient zu wenig für den Einsatz, den man bringt. Aber ich fühle mich trotzdem wohl, weil ich weiß, dass ich halt, also ich habe ja eine Familie um mich rum und alles drum dran. Also da weiß ich ja trotzdem, dass das, was ich mache, richtig ist, auch wenn es, wenn ich nicht eigentlich genug dafür bezahlt wäre. Aber irgendwo sicherlich hat man so ein gewisses Leiden, hat man sicherlich drunter, weil man sich immer wieder jeden Tag oder jeden Monat dann die Preise anguckt und sagt, kann ich mir nicht leisten, ist die Frage, würde ich es mir dann leisten, wenn es so wäre.
Also ich denke mal, wenn ich mehr hätte. Willst du es dir leisten, ne? Oder würdest du es dir leisten wollen? So rum muss man.
Ich glaube, ich würde es mir auch nicht leisten wollen. Also ich glaube, ich würde dann trotzdem das Geld irgendwie anders noch ausgeben oder vielleicht maximal noch 60 Euro. Aber ich bin einfach nicht der Typ, der einfach sagen würde, ich gebe jetzt mal 100 Euro für eine Hose aus. Das ist mir einfach zu viel, auch wenn ich noch mehr verdienen würde, glaube ich. Also ich denke mal, das würde sich nicht ändern.
Doch, das würde sich ändern. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich habe Jahre, in denen habe ich so absurd viel Geld verdient, so um die Jahrtausendwende herum, also das war wirklich absurd viel. Da war es mir sogar egal, 200 Euro für eine Hose zu bezahlen.
Kann durchaus sein,
Mittlerweile verdiene ich wesentlich weniger als damals und es ist mir nicht mehr egal, 200 Euro für eine Hose zu bezahlen. Es ist mir auch nicht mehr egal, 150 dafür zu bezahlen. Das ist ganz interessant.
Ja, ja, das ist durchaus ein bisschen, das so dann.
Das hat, Karl Marx hat mal gesagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das ist genau dieser Effekt. Ne? Ich habe halt nicht die Mittel, um 200 Euro für eine Hose hinzulegen, also sehe ich es auch nicht ein.
Ja, stimmt. Ja. Das ist durchaus nachvollziehbar, na klar.
Hättest du es gern anders? Also, weil der Leidensdruck, der kommt ja irgendwo her. Also, dass du sagst, ich würde gerne die Hose kaufen, aber ich kann es nicht. Eigentlich brauche ich sie nicht, weil du hast ja eine am Leib.
Ja, ja.
Trotzdem hättest du sie gerne. Hättest du gerne eine Welt, in der nicht andere, es ist in der Regel die Werbung, in der nicht andere dafür sorgen würden, oder nee, hättest du gerne eine Welt, in der nicht andere dafür sorgen, dass du das Bedürfnis verspürst, eine Hose zu kaufen, obwohl du keine brauchst?
Sicherlich, sicherlich. Also ich hätte auch einfach gerne eine Welt, wo ich bloß einfach halbwegs ordentlich bezahlt werde für die Arbeit. Ich hätte einfach gerne eine Welt, wo ein Chef beim Vorstellungsgespräch, wenn ich sage, ich hätte gerne 1.000 Euro netto, was ja heutzutage nicht viel ist, gerade wenn man noch eine Familie hat, wo der Chef dann nicht einfach anfängt zu prusten und zu schwitzen und eigentlich fast vom Tisch fällt, weil er denkt, ich will den ausrauben. In so einer Welt würde ich gerne mal leben. Ja.
Kannst du eigentlich dahinter gucken? Also weißt du, ob er wirklich nicht in der Lage ist, dir so wenig zu bezahlen, oder ist er einfach...
Sicherlich ist er in der Lage dazu, aber es geht ja um Profit. Also wenn man kann sicherlich den Leuten irgendwo mehr bezahlen, aber wenn die Leute auch für das Geld arbeiten und man findet dann immer irgendwo jemanden, der für das Geld arbeitet. Ich habe auch, wie gesagt, schon für 6 Euro brutto gearbeitet und da finden sich auch Leute, die dafür arbeiten gehen, weil das dann wieder mit anderen Geldern ausgeglichen wird. Und solange die Leute dafür arbeiten gehen, dann wäre der Chef ja auch schön doof, wenn er letztendlich sicherlich auch mal was draufpackt wieder nach ein paar Monaten, wenn man sich gut gemacht hat. Aber wenn die Leute erstmal dafür anspringen oder dafür arbeiten kommen, dann denke ich mal, würde ich vielleicht als Chef auch nicht anders machen. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht genau, wie ich es so machen könnte, rein gewissenstechnisch, aber...
Das ist interessant, ne? Du gehst arbeiten, obwohl es sinnvoller wäre, Schwarzarbeit in Hartz IV zu nehmen. Und gleichzeitig gibt es aber sogenannte Arbeitgeber, die sich nicht mehr anständig verhalten, sondern Leute ausbeuten, weil sie wissen, dass der Staat noch was draufzahlt. Das ist eigentlich eine sehr witzige...
Zum Beispiel, na klar.
Sehr witzige,
sich das dann, da, also da, wo ich gearbeitet habe, wo es dann halt mit den 6 Euro brutto war, da gab es dann Thema Aufstocken, gab es da viele, Und das ist dann auch unnormal. Man geht eigentlich arbeiten und nicht, dass dann noch der Staat was drauf packen
ist. Suchst du einen Weg raus? Was ja eigentlich das Thema der Sendung ist, Weg aus der Konsumgesellschaft. Also suchst du einen Weg raus?
Also ich suche einen Weg raus, ja. Also ich beschäftige mich schon seit einer Weile mit dem Gedanken, auch zwecks der Familie mich schon beruflich umzustellen und vielleicht dann in eine andere Richtung, zu gehen, um am Wochenende mal zu Hause zu sein, und hoffe, dass auch dann in dem Beruf, wo ich dann bin, da einfach auch ein anderes Gehalt gezahlt wird, vielleicht auch mal, dass man mal die Möglichkeit hat, mal irgendwo eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Der Sache schaue ich ja schon seit Jahren hinterher, wenn andere alle Gehaltserhöhungen bekommen und alles drum dran, da denkt man sich immer, das ist zu mir immer schön, super.
Ich meinte jetzt eher raus aus diesem ganzen Hamsterrad sozusagen. Also dass du sagst, so, ja, ich arbeite jetzt so lange, bis ich mir einen Hektar Land kaufen kann und dann versorge ich mich selbst oder irgendwie sowas. Gibt ja so Leute, die tatsächlich rausgehen aus dieser Konsumgesellschaft.
Sicherlich wäre das eine Möglichkeit, aber damit habe ich mich noch nicht so weit beschäftigt, muss ich sagen. Also man probiert so weit einfach den Konsum nur so weit zu nutzen, wie es sein muss, aber auch seine Ecken und Kanten so zu nutzen, dass es einfach, dass man weiß ja, was Wahrheit ist und was nicht ist. Also man sagt, die Werbung kann ja nicht blenden. Und da schaut man einfach schon, dass man nur die nötigsten Sachen, wenn es geht, soweit einfach so holt und einfach klar schon ein bisschen drüber schaut, dass man nicht umsonst irgendwelche Sachen oder zu viele Sachen umsonst ausgibt. Und also wie gesagt, die Werbung, die kann Ihnen nicht mehr alles erzählen, wenn dann Commerzbank und Co. alles über den Bildschirm flimmert und man weiß, dass die von 12, 13 Jahren von der Deutschland bekommen, damit sie auch mal weitermachen können. Dann flippern wir über die Kiste und sagen, ah, schön, kommt doch zu uns und so. Ja, klar. Ist schon verrückt, auf jeden Fall.
Das ist auch so ein interessantes Ding, immer wenn man drüber redet, so, ne? Konsum, Werbung. Irgendwann kommt jeder dahin zu sagen, eigentlich ist das doch verrückt hier.
Das ist schon würdig, ja. Also gerade so Werbung, das ist ja auch ein Thema für sich. Da wird alles so schick und schön und all die Teile gemacht und so, und jede Wäsche wird weiß gewaschen und alles drum dran und jedes Auto ist so toll und kostet ja bloß 3.000 Euro Finanzierung und kostet ja bloß 20.000 Euro, ja, die muss man erstmal haben.
Ich wüsste gerne, ab welchem Moment das verrückt wird. Da muss ich mal drauf achten. Also ist ja auch so im Freundeskreis, wenn man sagt, also irgendwann sagt jeder, das ist alles verrückt. Und den Punkt, sich mal merken, an welchem Punkt sagt eigentlich jeder, dass es verrückt ist. Das wäre mal ganz interessant. Ich frage ja einfach die nächsten Mal, ob es diesen Punkt bei Ihnen im Leben gibt. Marian, ich danke für deinen Anruf.
Ich auch.
Gute Nacht, tschüss.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Wege aus der Konsumgesellschaft sind gefragt heute Abend in der Late Line unter 0800 80 5 mal die 5. Seid ihr eingeladen, Wegweiser aufzustellen, die den Weg daraus zeigen. Weiter geht's mit Max. Hallo Max.
Hi.
Max, ich lese hier, dass du dich zwanghaft selbst begrenzt.
Ja.
Gezwungenermaßen? Ja, genau. Gezwungenermaßen oder zwanghaft?
Also, nein, ganz und gar nicht. Also ich bin nicht gezwungen, das Ganze zu tun. Ich mach's freiwillig. Also weil ich versuche, einen bewussten Umgang mit dem Konsum zu finden. Also das ist mir ziemlich wichtig.
Was heißt ein bewusster Umgang? Du stehst im Supermarkt und fragst dich jedes Mal, wenn du was kaufst, brauche ich das wirklich?
So in etwa. Ich finde, das geht noch weiter. Also wenn ich zum Beispiel, ich wohne im 5. Stock und wenn ich hoch und herunter gehe, mache ich das Licht nicht an. Weil ich denke, ich brauche es nicht. Ich komme auch super klar mit dem Licht, das reinscheint. Also ich muss für mich diese Energie in dem Fall nicht verschwenden. Also muss ich den Lichtschalterknopf nicht drücken. Und damit versuche ich bewusst so ein bisschen was einzusparen. Und es zieht sich eigentlich auch durch viele Dinge in meinem Leben.
Erzähl mal auf, was gibt's denn da noch? Also weil der Witz ist ja, dass es in der Regel die Kleinigkeiten sind, die einen Unterschied machen. Ne? Also die Leute, die dann immer sagen so, ich sorge jetzt für den Weltfrieden, die kriegen ja in der Regel überhaupt gar nichts geregelt. Aber die, die bei sich vor der Haustür kehren, die sorgen dafür, dass auf einmal die Straße sauber wird. Ne?
Nein, okay, Beispiele. Ich war letztens zum Beispiel Containern. Mhm. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie machen muss oder so, aber ich hatte da irgendwie Lust drauf. Ja. Und ich finde es auch ganz interessant, was alles weggeschmissen wird und was als Müll deklariert wird.
Interessant, ich finde das skandalös.
Echt?
Was findest du skandalös? Was alles weggeschmissen und als Müll deklariert. Also ich finde das schon nicht mehr interessant, das ist Wahnsinn.
Ja, finde ich auch. Und ich hab die Sachen, ich habe dort mit Leuten Müll gewühlt, sage ich jetzt mal, und dort echt gute Bio-Lebensmittel rausgezogen und ich habe mir danach eine Suppe gekocht.
Ja.
Und das fand ich irgendwie sehr gut übrigens mit Leuten, die jetzt auch nicht drauf angewiesen waren. Also da war zum Beispiel einer dabei, der war Arzt.
Ja, das also ist eigentlich der Witz ist ja eigentlich, dass der Weg aus der Konsumgesellschaft über das Containern führen kann.
Ja.
Das ist
ja,
eigentlich,
ja,
das
ja.
ist so, der Weg aus der Konsumgesellschaft ist ein Steigen über ihren Abfall.
Ja, genau.
Wie absurd irgendwie, ja, super. Also vielleicht müssen wir nochmal erklären, was Containern überhaupt ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute gar nicht wissen, was das ist. Bitte erklär mal, Max.
Okay, also Containern ist, wenn man jetzt zu einem großen Supermarkt geht und dort hinten an die Mülltonnen rangeht und guckt, was sie alles wegschmeißen und dort die verwertbaren Lebensmittel rausnimmt und sie wiederverwertet sozusagen. Also recycelt quasi.
Das ist verboten, ne? Ist das Diebstahl eigentlich?
Ja, ja.
Das heißt, wenn man was klaut, was andere sowieso nicht mehr, nee, wenn man was nimmt, was andere nachweislich nicht mehr haben wollen, ist das ein Verbrechen?
Ja, es ist ein Verbrechen. Aber das nehme ich gerne auf mich und wenn ich dafür eine Anzeige bekommen sollte, dann ist es halt so. Aber ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Aber ich schaffe es auch nicht komplett aus dieser Konsumgesellschaft auszusteigen.
Mhm.
Es ist schwierig. Ich habe auch ein Auto und ich habe auch ein Motorrad und ich habe auch eine schöne Wohnung und da brennt auch das Licht. Und ja, also es ist schwierig, aber ich versuche, wie gesagt, bewusst damit umzugehen. Und immer wenn ich Geld ausgebe, also ich finde Geld ausgeben grundsätzlich nicht positiv. Ich finde es immer negativ. Immer wenn ich was abgeben muss, also vielleicht ist es auch so ein Geiztrieb, dann
wo bist du? Bist du gebürtiger Schwabe? Weil die sparen doch immer angeblich.
Nein, ich bin okay. Gebürtiger Berliner.
Okay.
So, ich bin im Prenzlauer Berg aufgewachsen und geboren und dann irgendwann weggezogen. Aber ja, also Geld ausgeben finde ich immer nicht gut. Und wenn ich jetzt was kaufen muss, dann hat es immer einen negativen Beigeschmack.
Interessant. Also,
weil ich dann immer was gebe sozusagen. Und das zwingt mich dazu, immer ganz genau zu überlegen, mache ich das jetzt wirklich oder nicht? Und das liegt nicht an meiner finanziellen Situation, weil die wirklich gut ist im Moment.
Frage.
Ich habe mich selbstständig gemacht.
Frage, du sagst, etwas zu geben von deinem Geld empfindest du als Zumutung. Bezieht sich das nur auf Kaufen oder bezieht sich das grundsätzlich auf Geben? Also auch, ich denke jetzt an Spenden, dem Penner einen Euro zustecken, Ärzte ohne Grenzen, Malteser Migrantenmedizin, so diese ganzen Sachen. Also oder nur wenn es darum geht...
Nein.
Produkte zu kaufen, die du eigentlich nicht...
Genau, nur wenn ich Produkte kaufe, die ich eigentlich nicht brauche.
Mhm.
Ja, also nur wenn es darum geht, Spenden oder meinen Freunden was zu geben oder so, da sehe ich das Ganze gar nicht so. Ich finde da, das ist ja auch ein Wert, den man dann wiederbekommt sozusagen. Also man tut ja auch was Gutes.
Woran erkennst du im Moment des Impulses, etwas kaufen zu wollen, dass du es eigentlich gar nicht brauchst? Wie machst du das?
Ich überlege sehr lange. Ich habe mir neulich ein Bett gekauft und ich habe echt lange überlegt. Ich brauchte wirklich ein Bett. Ich habe mit einer Matratze auf dem Boden geschlafen.
Mhm.
Also da brauchte ich ein Bett und hab echt lange überlegt und rumgeguckt. Und ich habe mir auch nicht das billigste Bett gekauft. Ich habe letztendlich 300 € dafür bezahlt. Aber letztendlich ist es auch bei so elementaren Sachen, die man ja wirklich braucht, ist es auch da schon vorhanden, dass ich dann wirklich überlege, will ich jetzt wirklich diese 300 € ausgeben? Aber in dem Fall war es jetzt wirklich gut. Also ich habe jetzt ein Holzbett gekauft und das ist Maßanfertigung sozusagen. Ich habe es gebraucht gekauft und also weiß ich nicht, das war irgendwie auch ein bisschen mit meinem Gewissen vereinbar dann.
Was sagen deine Freunde eigentlich? Hast du Freunde?
Ja, natürlich.
Also bist du irgendwie so der Sparhansel, der immer irgendwie auf einen Euro guckt? Oder also weil das hat ja auf der einen Seite was Belustigendes, aber ich glaube, man lacht gerne drüber, weil man eigentlich gerne selber so wäre, weil je weniger Geld man ausgibt, desto weniger muss man arbeiten gehen, ne?
Ja, also ich, wie gesagt, ich bin selbstständig, ich muss immer sehr viel arbeiten gehen.
Mhm. In welchem Bereich?
Das ist interessant. Ich habe eine Gebäudereinigungsfirma gegründet und die baue ich gerade auf.
Das heißt, wenn du groß genug bist, beutest du Leute aus?
Das habe ich eigentlich nicht vor. Eigentlich will ich Arbeitsplätze schaffen und ich will, dass meine Mitarbeiter glücklich sind. Und
das sagen die, die denen nur 6 € zahlen und sie aufstocken lassen, aber auch?
Nein, Mitarbeiter, den zahle ich 10 und das ist Übertarif. Und,
sehr gut.
Das mache ich auch gerne. Weil ich weiß, dass es ein guter Mann ist und dass er seinen Job gut macht. Und deswegen gebe ich ihm auch gerne mehr, weil ich finde, dass die Arbeit das wert ist.
Ja,
das ist nämlich auch ganz wichtig. Man muss auch den Wert immer dahinter sehen.
Mhm.
Also auch der Vorredner hat dieses Beispiel mit der Hose angebracht. Eine teure Hose würde er sich jetzt nicht kaufen. Ich finde schon, wenn die Hose dann 10 Jahre hält, dann bin ich auch dafür bereit, 200 Glocken auszugeben.
Tut sie aber doch nicht. Das ist ja das Problem.
Nein. Aber ich habe jetzt bei H&M, weiß ich nicht, vor einem Jahr eine Hose gekauft und die ist kaputt.
Ja.
Die ist einfach kaputt, an den Knien aufgerissen, so für 20 Euro. Okay, dann kann ich auch in den Second-Hand-Laden gehen und eine Markenhose kaufen, dafür zahle ich auch ein Zwanni. Und die hält dann aber hoffentlich länger. Also ich habe das mal getestet und im Moment läuft der Test noch, aber ich hoffe, dass die dann länger hält. Also ich finde diesen Wert dahinter, den muss man versuchen zu begreifen. Und ich finde, viele machen das nicht.
Wobei natürlich der Wert eines Gutes auch immer wieder verfälscht wird durch eben wieder die Werbung, ne? Also ich nehme einfach nur, wie gerne würden wir einen BMW fahren, ja? Tun wir aber nicht, fahren Ford, ja? Ist mit Sicherheit kein signifikant schlechteres Auto, kostet aber nur ein Drittel.
Ja, gut.
Das ist so das Problem mit dem Wert. Genauso die Hose, also keine Hose, die ich mir jemals gekauft habe, ist so viel Geld wert gewesen, wie ich dafür bezahlt habe, weil sie nämlich immer relativ schnell kaputt gegangen ist, weil wenn du fett bist, was ich bin, dann scheuerst du die zwischen den Beinen sehr schnell durch.
Da solltest du vielleicht in den Second-Hand-Laden gehen und dort für 5 € eine Hose kaufen, schon den Preis wert.
Nee, das geht halt nicht, weil die Hosen, die schon mal jemand anhatte, der meine Größe trägt, hat die ja schon zwischen den Beinen durchgescheuert.
Ich glaube,
das ist eine Falle.
Du kriegst auch einen Second-Hand-Laden, Hosen, die noch nicht durchgescheuert sind.
Aber nicht in meiner Größe.
Bestimmt auch in deiner Größe. Würde ich mit dir sofort wetten.
Sollten
ich glaube, es ist die Bequemlichkeit und das ist gerade jetzt der innere Schweinehund, der dir sagt, dass du das denken sollst, der dich dazu zwingt, dass du das denkst. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Ich glaube, du kannst auch anders, wenn du möchtest. Hast du einen Kaisersmarkt bei dir in der Nähe?
Ein was?
Ein Kaisersmarkt?
Ein Kaisers? Ja.
Ja, dann könntest du jetzt heute Abend noch vorbeifahren und gucken, ob was Verwertbares in der Mülltonne ist. Damit würdest du schon mal was Gutes tun.
Warum würde ich damit was Gutes tun?
Ja, weil diese Lebensmittel weggeschmissen werden und der ganze CO2-Ausstoß, der für die Produktion der Lebensmittel aufgewendet wurde und diese ganze Logistik, die dahinter steckt, die wäre nicht umsonst. Und damit hättest du was Gutes für die Gesellschaft getan, für uns alle.
Schön argumentiert, so habe ich das noch nie gesehen. Weil jetzt ist es natürlich, jetzt ist der Aufwand vergebens gewesen, ja.
Ja, der sitzt einfach, der verfällt. Der Wert ist einfach verloren.
Ja.
Und da kannst du gegensteuern, aktiv, sogar jetzt noch, also um diese Uhrzeit.
Ich würde mich nicht trauen, da über einen Zaun zu steigen, ehrlich gesagt.
Ja, du musst nicht mal über einen Zaun steigen.
Echt nicht?
Nein. Das ist einfach ein schwarzer Container, da klappst du den Deckel auf und wenn du gut bist, hast du noch Gummihandschuhe dabei.
Ja.
Und dann machst du dir nicht mal die Pfoten schmutzig.
Ernährst du dich durchgehend durchs Containern? Schaffst du es?
Nein, nicht durchgehend. Nicht durchgehend. Aber ich versuch's schon. Also, klar, also ich habe jetzt hier noch eine Suppe und ich mache es mir gleich mal warm. Und die ist komplett, also ich habe dafür nichts bezahlt. Nichts, gar nichts. Außer vielleicht die Energiekosten, wenn ich die jetzt warm mache. Aber an sich ist sie vollkommen umsonst gewesen. Und dabei geht es nicht um den Wert, also dass ich dann für nichts bezahlt habe, sondern eher darum, dass ich das sozusagen das Verlorene wieder zurückgeführt habe in den Kreislauf.
Ja, das ist ganz witzig. Also solange das nicht jeder macht, oder solange es nicht die Mehrheit, solange es nicht eine Mehrheit macht oder eine kritische Masse macht, kann man eigentlich die Konsumgesellschaft sehr gut zu seinem eigenen Vorteil ausnutzen, wenn man weiß, wie man es macht. Und das wäre Containern beispielsweise.
Es geht ja nicht mit dem eigenen Vorteil. Das Beste wäre es natürlich, wenn ich dorthin gehen würde und dort nichts finden würde.
Ja.
Weil nichts weggeschmissen wird. Das wäre natürlich optimal.
Aber es passiert ja nicht.
Nee, es passiert ja nicht. Genau deswegen tue ich es ja auch. Ich würde mich freuen, wenn das mehr machen würde und man auf einmal nichts mehr findet.
Ja, aber so freust du dich im Grunde dreifach, ne? Weil zum einen hast du der Konsumgesellschaft einen ausgewischt, die du sowieso doof findest, wie du ja sagst, am liebsten würdest du da nichts finden. Zum anderen hast du selber Geld gespart, das heißt, du hast im Grunde Zeit gewonnen. Also Geld nicht auszugeben ist ja Zeit gewinnen. Letztlich dann. Und zum Dritten hast du auch noch tatsächlich dein Gewissen beruhigen können und indem du sagst, der Aufwand, der für dieses Essen, für den Transport und die Herstellung getrieben wurde, ist nicht vergebens getrieben worden.
Ja, also was ich noch glaube, ist, dass jeder die Verantwortung dafür übernehmen muss. Also nehmen wir das Thema Heizung, Heizkosten. Also meine Heizung ist zum Beispiel jetzt gerade aus. Wenn Freunde zu Besuch kommen oder meine Freundin, dann mache ich auch durchaus schon mal die Heizung an. Aber ich denke, für mich persönlich brauche ich das nicht. Und wenn es nur 15 Grad in der Bude ist, dann ist es mir egal. So, nicht, weil die Kosten mich jetzt scheuen, sondern weil ich dieses Prinzip einfach schlecht finde. Warum? Also ich brauche das nicht. Wie gesagt, ich kann mir einfach einen Pullover anziehen und dann ist das Thema vom Tisch für mich. Ich versuche, mich sozusagen so zu begrenzen. Diesen Luxus, obwohl ich ihn nehmen könnte, nicht in Anspruch zu nehmen.
Dann definierst du Luxus, also deine Luxusdefinition setzt dann aber schon sehr früh an, ne?
Ich glaube, das muss man auch so früh ansetzen. Denn letztendlich ist ja so viel Luxus, was es umgibt. Also, ich finde, jetzt mache ich mir gerade einen Tee. Ja, der Tee ist von der Firma Messmar. Ich müsste mir keinen Messmar-Tee machen. Ich könnte mir auch, irgendwo Pfefferminze zupfen und frische Minze trinken. Das wäre wahrscheinlich eh viel besser. Oder Leitungswasser, das würde auch gehen. Aber da setzt ja schon der Luxus ein. Ich habe dieses Produkt gekauft und ich benutze es jetzt.
Max, ich danke dir.
Ja, rein wollte ich noch kurz sagen, zur Kaffeemaschine.
Oh ja, meine Kaffeemaschine oder zur Kaffeemaschine insgesamt?
Ja, ich habe nämlich auch eine Kaffeemaschine. Ich habe sie zwar geschenkt bekommen, weil ich sie mir nicht kaufen wollte, aber gut, jetzt habe ich auch so eine Kaffeemaschine und die hat so einen komischen, so eine Pads.
Ach so, ja.
Und so eine Padmaschine und ich habe dazu aber noch so ein Einlegesieb bekommen. Und dort kann ich normales Kaffeepulver reinmachen und kann damit quasi den günstigen Kaffee trinken, aber auch den Luxus dieser tollen Maschine.
Könnte ich bei mir theoretisch auch machen. Allerdings müsste ich mir dann noch eine neue Mühle kaufen, die feiner mahlt. Der Preis, den ich da zahle, ist der Preis für den Komfort, den ich da habe.
Ah, nein, du könntest auch mit einem anderen System den Komfort genießen.
Nee, also nicht auf dem Niveau. Tatsächlich, also das funktioniert tatsächlich nicht, weil dadurch, dass die Cafés, die dir in diesen Döschen haben, die werden sogar unter irgendwie Schutzgas oder sowas, also da kommt kein Sauerstoff dran. Der Kaffee oxidiert nicht. Das ist gemahlener Kaffee, der nicht oder nur extrem langsam oxidiert. Das heißt, frischer geht's halt auch kaum. Das ist auch noch so ein Ding. Also da kommt eben einfach, also diese Mischung aus tatsächlich besserem Geschmack, wie ich finde, höherem Komfort, das ist es, was eigentlich vielleicht das Dreifache wert wäre oder das Vierfache wert wäre, aber ich bin bereit, das Zehnfache zu zahlen. Das ist schon interessant, ne?
Aus welchem Material sind denn die Kapseln?
Das ist unterschiedlich. Entweder aus Aluminium oder aus, es gibt neuerdings so Hersteller, die vertreiben kompostierbare Kapseln. Da schmeckt der Kaffee. Okay. Da schmeckt der Kaffee aber nicht so gut, interessanterweise.
Eigentlich ist es ziemlich schlimm, was du da tust.
Ja.
Denn es ist total die Umweltschweinerei.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Bauern in Brasilien, die da den Kaffee anbauen, bestimmt nicht ordentlich für bezahlt werden. Also,
das weiß ich gar nicht. Was ich eigentlich viel dreckiger finde, ist diese kompostierbaren Kapseln. Ne? Ja. Die kommen von einer Firma, die nennt sich Ethical Coffee Company, ethische Kaffeefirma. Und wenn irgendwo Ethical Coffee draufsteht, gehe ich zumindest davon aus, dass er fair gehandelt ist. Scheint er aber nicht zu sein. Jedenfalls werben sie nicht damit, sondern sie sagen halt einfach nur Ethical, weil wir kein Aluminium benutzen. Eklig, oder? Absolut. Also das ist Aluminium, also die Kapseln sind aus Aluminium. Aluminium herzustellen verbraucht absurd viel Energie.
Ja, und du machst da schön mit.
Ich mache da schön mit und habe zum ersten Mal in meinem Leben, was auch ganz interessant ist, also ich werfe auch oft Sachen in den normalen Müll, die eigentlich in den gelben Sack sollten, weil ich dann nachlässig bin oder gerade den gelben Sack nicht da stehen habe und sowas. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, immerhin, ja, was auch lächerlich ist eigentlich, zum ersten Mal in meinem Leben sammle ich Sachen für den gelben Sack explizit und das habe ich mit diesen Kapseln angefangen. Was natürlich absurd ist irgendwo, weil würde ich die Kapseln gar nicht benutzen, würde dieser Müll erst gar nicht anfallen. Und also ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass ich hier kognitive Dissonanz vom Allerfeinsten ausgleiche.
Ja, ich finde, du solltest vielleicht ein bisschen verantwortungsvoller werden.
Noch verantwortungsvoller?
Nee, natürlich.
Das ist ja furchtbar.
Wir alle sollten das.
Ja, ne? Max, ich würde gerne stundenlang weiter mit dir reden über Verantwortung. Nichtsdestotrotz habe ich auch die Verantwortung, noch andere Leute rankommen zu lassen.
Na klar, selbstverständlich.
Ich danke für deinen Anruf, das war sehr erhellend.
Okay, ciao.
Und schmerzhaft. Tschüss.
Ciao.
Weiter geht es mit, verdammtes, Entschuldigung, Touchscreen-Ding, mit Sarina. Hallo, Sarina.
Hallo.
Das war jetzt sehr viel. Wie fange ich denn jetzt an bei dir?
Was? Wie bitte?
Ich habe gerade laut nachgedacht, weil ich dachte, laut nachdenken ist besser, als gar kein Geräusch im Radio zu haben.
Ja.
Empfindest du denn Konsumdruck auch?
Also ich, bei mir ist es so, also ich glaube, ich gehe da auch mit meiner Erklärung und vielleicht auch so mit meiner Rechtfertigung und so mit meiner Bedeutung, was Konsum bedeutet, ein bisschen anders ran. Also ich glaube, ich finde so diese Fragestellung, wie schafft man es raus aus der Konsumgesellschaft, das finde ich so schwierig, weil also Konsum an sich ist ja jetzt erstmal nichts, also das ist ja erstmal nur eine Notwendigkeit. Also wir haben ja bestimmte Bedürfnisse, das sind ja erstmal auch irgendwie, also es gibt auch Grundbedürfnisse, wie jetzt irgendwie, wir brauchen was zu essen, wir brauchen irgendwie bei bestimmten Temperaturen irgendwie Wärme, sonst was. Und wenn wir das konsumieren, uns das irgendwie aneignen und es dann konsumieren, und in dieser Gesellschaft ist das Mittel, das anzueignen, natürlich Geld.
Und Konsumgüter sind im Grunde nichts anderes als das Gegenteil von Investitionsgütern. Also Dinge, die sich einfach verbrauchen.
Ja, genau.
Genau.
Und das ist,
was man ganz gut zum Abgrenzen nehmen kann, das ist mir aber auch im Laufe der Sendung erst so richtig klar geworden. Eigentlich kann man die DDR ganz gut nehmen, die Art und Weise, wie die DDR mit Konsumgütern umgegangen ist. Die haben ja eine Konsumgüterindustrie gehabt, die dazu da war, Produkte herzustellen, die nicht notwendig waren oder nicht zwingend notwendig waren, die Leute aber haben wollten.
Hm.
Wahrscheinlich muss man irgendwie, das hatten wir vorhin auch schon mal, irgendwie erstmal abgrenzen, wo ist eigentlich, welchen Bereich, aus welchem Bereich der Konsumgesellschaft würden wir uns zurückziehen wollen? Weil ganz raus geht natürlich nicht. Das hat ja auch vorhin Robin aus Essen schon gesagt. Ganz raus kommen wir da sowieso nicht. Das ist Unsinn. Ja.
Ja, und also das geht halt auch einfach nicht. Also das wäre ja auch, das würde uns ja auch irgendwo das Leben nehmen. Also weil, wie gesagt, also es fängt halt an bei Grundbedürfnissen und hört eben auf bei dem Bedürfnis, ich möchte gerne ein Handy haben oder sowas. Und also darauf zu verzichten, ist vielleicht für den einen oder anderen möglich. Also jetzt so mittlerweile vielleicht für sehr wenige Menschen. Aber da ist es halt individuell, wer dann wo irgendwie Stopp sagt oder sagt. Dann sagt der eine, also es reicht jetzt, wenn ich den iPod habe und der andere möchte dann gar kein iPod haben, sondern es reicht dann nochmal das Handy zu haben oder sowas. Aber ich habe, also ich bin dann eher so, dass ich, also ich sehe dann eher so die Schwierigkeit in den Produktionsverhältnissen. Also wenn, es war auch das, was Max, ich hieß der Max, ich weiß das gar nicht mehr, also Max eben gesagt hat, das war ein gutes Beispiel mit diesen Containern. Also ich sehe, also jetzt erstmal wird ja, Sachen werden hergestellt, damit wir sie kaufen. Also das steht ja total neben unseren Bedürfnissen. Eigentlich ist die Grundvoraussetzung, dass wir als Menschen Bedürfnisse haben, die befriedigt werden müssen. Allerdings wird überhaupt nicht im Sinne dieser produziert, sondern einfach nur so produziert, dass der maximale, also dass das Kapital sich reproduziert. Dass einfach das, was man in die Produktionskosten reinsteckt, dass es möglichst mit viel Gewinn rauskommt. Deswegen ist es dann auch so, wenn Sachen weggeworfen werden, wenn sie keine Verwertbarkeit mehr finden, sie tatsächlich Menschen sich sie nicht aneignen sollen, weil diese Menschen in den Supermarkt gehen sollen und sich anderes, also sich Neues kaufen sollen, damit einfach eine bestimmte Profitmaximierung erhalten bleibt. Und da setzt dann einfach meine Kritik an. Und dann bin ich dann auch nicht so, dass ich mich permanent reflektiere und sage, brauche ich das jetzt wirklich oder ist das jetzt vielleicht, also ist das jetzt nicht so umweltfreundlich oder sonst was, sondern dass ich dann einfach mich damit beschäftige, ja, wie das überhaupt so ist in unserer Gesellschaft und also was Konsum bedeutet, was Verwertbarkeit bedeutet und unter welchen Voraussetzungen das alles geschieht. Und da bin ich, glaube ich, dann eher so bei, dass ich das dann alles so dieses also das Kapitalistische tatsächlich auch in Frage stelle. Und also ich habe da auch keine Lösung für dann letztendlich, wenn ich da meine Kritik habe. Aber
muss man ja auch nicht, solange die Kritik fundiert ist, ist das ja in Ordnung.
Ja, genau. Und ich glaube auch, also ich glaube, man kommt da auch sehr schwer raus. Also selbst wenn ich jetzt mit meiner anderen Kritik sage, es ist jetzt irgendwie das Kapitalistische und die Produktionsweise und das ist alles allumfassend und ich komme da irgendwie nicht raus, weil irgendwo gibt es immer Ausbeutung. Irgendwo, also es ist ja auch...
Wir können ja trotzdem, also wir könnten ja mal hingehen und die bessere Gesellschaft designen und sagen, gut, wir trennen uns jetzt vom Kapitalismus, also wir entschulden erstmal alle, weil vorher brauchen wir da gar nicht drüber nachzudenken, ne? Wir entschulden alle und wir sorgen dafür, dass ja, zumindest, ja, was den Kapitalismus ausmacht, eben der Besitzer, der Privatbesitzer an Produktionsmitteln, dass der irgendwie, also irgendwie, wir schaffen das, ne? Wir kriegen das jetzt hin. Die große Utopie, haben wir jetzt gemacht. Es gibt nicht mehr den Kapitalisten, also es gibt keine Wohnungsvermieter mehr, sondern die Wohnungen gehören allen und werden von allen an allen vermietet. Oder wer drin wohnt, dem gehört so oder irgendwie so ein komisches System. Wir haben dann halt immer noch das Problem, dass wir irgendwie steuern müssen, dass die Güter, dass Güter produziert werden für Leute, die Güter haben wollen. Und da wüsste ich tatsächlich auch keinen Ausweg raus. Also so eine so angenehme Vorstellung, eine sozialistische oder kommunistische Gesellschaftsordnung ist, drängt sich sofort die Frage auf, wie komme ich denn aber eigentlich an meinen Fernseher, wenn ich mal einen neuen Fernseher haben möchte? Und spätestens da ist zumindest diese Utopie, denke ich mal, schon wieder an ihre Grenzen gestoßen.
Das glaube ich zum Beispiel nicht. Also ich habe keine Antwort darauf, wie das ist, wenn jetzt, ich weiß nicht, wenn es 1000 BMWs gibt und jetzt irgendwie trotzdem jeder zweite einen neuen BMW haben möchte. Also ich glaube, da gibt es dann tatsächlich irgendwie die Grenzen. Aber ich glaube, dass es die Motivation zur Produktion ja einfach auch aus der Notwendigkeit heraus gäbe. Ich glaube erstmal, dass wenn wir, also wenn...
Aber wie würde ich den Bedarf feststellen?
Das lässt sich ja machen. Also das ist ja, also ich glaube, wenn wir jetzt einen Bruch mit einer kapitalistischen Gesellschaft haben und tatsächlich in einer sozialistischen oder vielleicht gar in einer kommunistischen leben würden, wäre das viel klein gefasster. Also ich glaube es...
Kein kommunistisches Land,
nee,
sondern eine kommunistische Kommune.
Ja, also ich glaube, so ähnlich. Und das ließe sich dann einfach besser organisieren, glaube ich. Also auch wenn das jetzt alles im Bereich des Utopischen ist.
Natürlich, braucht man gar nicht, also wenn sich jetzt mag ja sein, dass jetzt ganz viele junge Union-Leute zu Hause sitzen und denen das Messer in der Hose aufgeht, aber dann lernen die halt auch mal irgendwie aus der Kiste zu denken. Auch nicht verkehrt.
Ja, und also ich glaube dann innerhalb dieser Kommune gäbe es erstmal ja auch eine bestimmte Verantwortung fürs Ganze und tatsächlich ja auch die Notwendigkeit, wir müssen ja jetzt irgendwas produzieren. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kartoffeln anbauen, Brot machen und dann gibt es ja auch wiederum Menschen, die verschiedene Talente, also es gibt Bäuer, es gibt aber auch tatsächlich welche, die in die Produktion gehen, tatsächlich auch das Wissen haben, Fernseher Fernseher zu erstellen. Und das ist es ja, also genau das ist es ja auch im Kommunismus, dass jeder nach sein, also jeder wie er kann, dass er sich da tatsächlich einbringt. Und da wir einfach wirklich alle Unterschiedliches können und Unterschiedliches reinbringen, glaube ich, gäbe es da schon, also mindestens in den Notwendigkeiten von, ich keine Ahnung, ich brauche ein Dach über den Kopf, dann gäbe es Menschen, die das tatsächlich, also ein Haus bauen können und andere wiederum, die mir dann, ich weiß nicht, mein Brot backen oder sowas. Also das wäre auf jeden Fall gedeckt. Ich
gibt
glaub,
es da, du scheinst dich da ja schon länger und intensiver mit zu beschäftigen. Gibt es da irgendwie Modelle, die versuchen zu prognostizieren oder ja, zu prognostizieren, wie groß Gesellschaften sein können, damit das noch funktioniert?
Also ich glaube, also es gibt ja tatsächlich realsozialistische Beispiele. Also Sowjetunion, die DDR jetzt als
Beispiel.
Ja,
aber das ist ja nicht Sozialismus gewesen. Das war ja irgendwie, das war es ja nicht.
Ja, es war real. Also es war, also ich trenne einfach, indem ich dann den Begriff habe, Realsozialismus. Also es, also die sozialistische Idee in ihrer realitären Ausführung dann. Und natürlich, das war es nicht. Und das ist ja auch nicht das, was ich anstreben würde. Es waren ja auch einfach, also es war ja auch einfach ein Herrschaftsverhältnis, was dann einfach, ich von der
Diktaturen.
Anderen Seite wiederum.
Also im Prinzip waren es Diktaturen und dieses Sozialismus-Ding, das funktioniert halt so nicht. Es funktioniert vor allen Dingen dann nicht, wenn der Klassenfeind, also der kapitalistische Klassenfeind, an der Grenze steht und die ganze Zeit Werbefernsehen sendet.
Genau.
Allein deshalb kann das schon nicht funktionieren.
Genau.
Also beziehungsweise ist dann die Betrachtung einer Gesellschaft, die selbst wenn sie sich sozialistisch genannt hat, also du kannst die halt nicht unabhängig vom Kapitalismus, der direkt nebenan war, betrachten. Und darum ist es schwierig, sich da irgendwie, ja.
Was zum Beispiel total interessant ist, weil ich diskutiere manchmal mit Menschen, die wirklich in der Annahme sind, es reicht in einem Land Revolution zu machen, also die wirklich dann Revolution machen wollen und das würde genügen. Und dann wirklich meinen, dass ein Staat, der dann trotzdem umgeben ist von allen anderen kapitalistischen, die dann tatsächlich auch eine Gefahr darstellen und ja auch Konkurrenz, so wie es im Kapitalismus ist, dass der dann trotzdem davon abgegrenzt wäre. Und,
das geht nicht. Bin ich ja auch der festen Überzeugung, dass das bedingungslose Grundeinkommen Unsinn ist.
Ja, genau. Genauso.
Wenn wir das, klar können wir das in Deutschland einführen. Klar haben wir Geld dafür. Aber wir halten das nicht durch.
Ja. Und jetzt weiß ich gar nicht.
Ach, macht nichts. Oder hast du den Faden wieder?
Ich habe den Faden verloren. Ich weiß auch gar nicht.
Das war genug zum Denken, Sarina.
Okay.
Ich danke für deinen Anruf und nehme jetzt einfach mal Christoph dran. Gute
Alles
Nacht.
Klar, ja, tschüss.
Tschüss. 0880 5x5, das ist unsere Nummer und Wege aus der Konsumgesellschaft sind gesucht und wir kommen immer stärker zu der Annahme, die ich auch eingangs der Sendung schon hatte. Wir kommen da überhaupt nicht raus, aber wir können zumindest in Teilen nicht ihr Diener sein, sondern sie uns dienen lassen. Was ich ganz interessant finde, dazu gehört Mut, den ich nicht habe, zugegebenermaßen. Christoph aus Offenbach.
Hallo.
Hallo.
Hallo, wie heißt du nochmal?
Ich heiße Holger.
Ah, hallo Holger.
Stimmt, habe ich stundenlang schon nicht mehr gesagt, ne? Ja.
Nee, deswegen nicht. Also ich höre das nur ab und zu mal, wenn ich nach Hause fahre. Und habe jetzt ab und zu mal schon lustige Themen gehört, die irgendwie besprochen werden auf Late Night.
Aber ich bin nur dienstags da, ne? Montags der Kollege heißt Jens, beziehungsweise Jens Uwe.
Okay, das ist alles, ja, okay.
Mittwochs die Kollegin heißt Caro und am Donnerstag ist der Jan hier.
Okay, spannend.
Dienstag Holger.
Bis heute hatte ich ein extremes Verlangen, heute auch mal bei euch anzurufen.
Mhm. Warum?
Und witzigerweise, ja, weil ich glaube, die Frage war, raus aus dem Konsum oder wie?
Wege
oder
aus der Konsumgesellschaft, genau.
Ah, Wege aus der Konsumgesellschaft, ja, genau. Und mir ist halt aufgefallen, dass alle darüber geredet haben, was sie so alles Spannendes machen wollen, um irgendwie da wegzukommen von diesem Konsum.
Mhm.
Und mir stellt sich eigentlich eher die Frage, wieso? Also wieso will man weg von dem Konsum? Also
sehr
was
schön.
Was ist das Gefühl überhaupt dabei, was einen stört, da wegzukommen?
Ja, was ich eben sagte, ne? Immer wenn man drüber redet, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo jemand sagt, eigentlich ist das alles völlig verrückt, was wir hier machen. Aber was genau ist das Verrückte da dran?
Ja, also ich hab, weil es beschäftigt mich persönlich.
Ja.
Weil ich hab irgendwo an meinem, mal ganz kurz anzufangen. Also meiner Meinung nach ist es sowieso, sobald man anfängt, in die Schule zu gehen, schon alles darauf ausgerichtet, dass man sich überhaupt so bewegt, dass man auch konsumieren kann. Also es fängt sowieso schon an, dass man halt was lernt. Man soll was erlernen, wo man Geld verdient, um dann sich irgendwelche Statussymbole zu errichten, zu erbauen, die auch vorgegeben sind. Eine Familie zu gründen, mit Haus, ein Auto zu haben, sich zu bewegen, reisen zu gehen. All diese ganzen Sachen sind ja alles Bilder, die schon vorgesetzt sind, denen wir einfach folgen. Also sage ich jetzt einfach mal folgen, wo wir glauben, dass das macht uns glücklich.
Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wir wachsen halt in eine Welt hinein, in der Familie, Reisen, Auto, Haus und so schon vorhanden sind. So, das heißt, die Alternative lernen wir erst dann kennen, wenn wir in der Lage sind, das Bestehende zu reflektieren. Und in diese Lage versetzen wir uns selten, weil es halt ist auch anstrengend.
Ja, ja, davor haben viele Angst. Auch wenn man da mit Leuten drüber redet, hören sie auch auf zu reden, weil damit stellt man halt sehr viele Fragen.
Ja, klar.
Aber was daran zu merken ist, finde ich, also ich kann halt nur von mir sprechen, ich merke halt, wenn ich halt, ich bin halt diesem nachgestrebt, diesem Bild, also diese Bilder, die man mir gegeben hat, also ich rede jetzt einfach von Bildern,
ja,
um das zu erfüllen, habe ich halt gemerkt, wenn ich meinen Bildern sehr nahe komme, es gibt keine Erfüllung. Also es gibt keine Freude oder was auch immer dahinter stehen soll, was auch immer gesagt wird. Und deswegen habe ich mich gefragt, okay, Konsum, bla bla, was soll es mir eigentlich auch bringen? Und letztendlich suchen wir alle irgendwie nach Zufriedenheit oder dass es einem wohl geht oder wie auch immer. Und da ist eigentlich der Konsum an sich oder das Streben danach konsumieren zu können, also in Form von Liquidität mit Geld und was ich was immer, ist eigentlich dann wie Drogen nehmen. Man muss dann immer mehr konsumieren, damit es dann immer glücklicher geht.
Das macht einen nicht zufrieden, ne? Das größte Auto, das größte Haus, das meiste Geld der Welt. Und trotzdem geht Bill Gates jeden Tag zur Arbeit. Warum eigentlich?
Ja. Und ich finde, das ist eigentlich irgendwie die Frage, die vielleicht viel mehr lösen kann, als jetzt irgendwelche technischen Mittel für sich zu bauen, zu sagen, man geht containern oder so. Ich will nämlich nicht sagen, dass das schlecht ist. Und ich will auch nicht sagen, dass das falsch ist oder so. Aber ich will sagen, dass es wahrscheinlich im Endeffekt dann auch nur eine Sache ist, die man verfolgt, die einen genauso am Ende, wenn man sie irgendwie straight durchzieht, trotzdem nicht letztendlich dieses, wonach wir vielleicht alle suchen, unbewusst oder bewusst, nicht geben wird. Also ich glaube, dass...
Das heißt, also mit anderen Worten, das Gegenteil macht auch nicht glücklich.
Ja, naja, es ist auch nur ein Streben nach etwas Bestimmten. Also es ist auch wieder ein Bild, was man sich schafft, von einer Sache, dass sie mich erlöst. Und jetzt verfolge ich wieder ein Bild, was ich mir vielleicht selber gebaut habe oder so. Und dann wird man wieder feststellen, wenn man irgendwie das dann, da ist dann wieder irgendwie so ein Widerstand oder so. Und dann kommt man damit dann auch wieder nicht zurecht. Oder man, also man sind ja immer nur Vorstellungen von einem optimalen Zustand, den man verfolgt.
Mhm.
Ob es jetzt sei, nicht zu konsumieren oder zu konsumieren oder wie auch immer, hin oder her. Immer ist man auf der Suche danach. Und ich glaube, wenn man anfängt, nicht mehr zu suchen, sondern halt einfach was zu machen, dann löst sich das auch auf mit dem Konsumieren. Also wenn man sich nicht beschäftigt, nicht zu konsumieren oder zu konsumieren, sondern einfach nur sich mit dem beschäftigt, was gerade ist, dann kann man wahrscheinlich das auch für sich aufheben.
Gelingt dir das?
Ja, das ist das Schwerste, weil man wird ständig abgelenkt. Also sowieso, wenn man unter vielen Menschen ist oder sowieso was macht im Alltag, wird man auch ständig abgelenkt. Und und am meisten wird man davon von seinen Gefühlen auch abgelenkt, bei sich zu sein. Also wenn man jetzt unterwegs ist und was macht, es kommt irgendjemand daher und erzählt was oder will was von dir oder so und dann kommen Gefühle ins Spiel. Die lösen dann irgendwas aus, Aggression, Freude oder was auch immer. Und dann muss man erstmal Herr seiner Gefühle werden, um überhaupt wieder da zu sein. Weil man ist ja dann immer erstmal bestimmt. Ja.
Also das heißt, ich versuche gerade das irgendwie nachzuvollziehen. Also du im Grunde plädierst du für einen Zustand der Bedürfnislosigkeit?
Nee, ein Zustand, ich glaube, das ist ja nicht mehr die Frage. Also es ist ja nicht mehr die Frage, ob du ein Bedürfnis hast oder nicht. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel einfach handeln kannst im Hier und Jetzt, ohne dass du jetzt irgendwas hinterher eilst, ein Bild, was du dir vorher gebaut hast, also dass du nicht morgens aufstehst und sagst, heute will ich irgendwas Großartiges machen. Oder heute will ich irgendwas Großartiges erleben oder ich will ganz toll auf Arbeit sein. Sondern stehst einfach auf. Hm. Und da guckst du einfach, was passiert. Es passiert ja sowieso was. Du kannst sowieso nichts verhindern. Also du kannst sowieso nicht verhindern, dass ständig irgendwas passiert.
Ja,
das geht ja gar nicht. Viele sagen ja auch, oh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mal mich wieder bewege und dass ich mal was mache und dass endlich mal was passiert oder so. Aber es passiert ja ständig was.
Ja.
Und man kann dagegen nichts tun. Und man kann auch nichts dagegen tun, wie man überhaupt kennenlernt oder trifft oder was auf der Straße passiert oder so. Man kann einfach nur mit den Dingen, so wie sie sind, halt umgehen.
Mhm.
Und das zu lernen, glaube ich, bringt halt viel mehr, als ständig versuchen, alles um sich herum zu verändern oder so anzupassen, dass es optimal ist für einen.
Wobei in dem Moment, wo du natürlich mit dem, was dir passiert, umgehst, gehst du ja auch nach einem bestimmten Schema oder nach einem bestimmten Maßstab damit um.
Ja, das ist die Konditionierung, die man an sich selber dann merkt. Also man merkt selber, wie man mit den Sachen umgeht in dem Moment, wenn man sich darauf einlässt.
Mhm.
Und darüber erfährt man halt am meisten über sich selbst. Also wenn man dann anfängt zu reflektieren in der Situation und merkt, ich kann damit irgendwie nicht umgehen, dann kann man sich wieder die Frage stellen, wieso? Wieso kann ich jetzt mit dieser Situation nicht umgehen? Sei es weiß ich nicht.
Aber was wäre denn dann trotzdem, was wäre denn dann trotzdem das Ziel? Also was würde am, was wäre, würde idealerweise am Ende des Umgangs mit einer Situation stehen?
Am Ende des Umgangs?
Ja,
dass also. Man, dass man mal wirklich dabei ist. Also ich rede zum Beispiel, also wenn jetzt, also optimal wäre letztendlich, wenn man bei der Situation wirklich dabei wäre und da mitleben kann. In vollen Zügen. Und ich glaube, dann kann man auch zu jeder Zeit lachen oder dann ist selber, selbst dann ist selbst Trauer, Glück oder sowas.
Hast du irgendwie, weiß nicht, hast du irgendeinen Trick, irgendeine Technik, die ich anwenden kann, damit mir das morgen besser gelingt?
Ich glaube, Technik ist ja auch schon wieder ein Rahmen. Also Technik wäre schon wieder, dass du das willst. Wenn du eine Technik, dann rennst du ja wieder der Technik hinterher. Also es gibt vielleicht auch, ein Bild, worüber man das ein bisschen besser beschreiben kann. Das wäre wie, wenn das Leben halt ein Meer wäre, wo drin man schwimmen kann.
Mhm.
Und wenn du halt auf der Suche bist, immer nur zu schwimmen wie alle anderen und es so zu machen, wie irgendeiner das mal gut vorgemacht hat oder so, dann bist du halt die ganze Zeit auf der Suche danach oder versuchst halt dich so zu bewegen wie alle anderen und das so zu machen und so zu meistern. Ich glaube, der beste Weg für einen selbst ist erstmal zu erkennen, dass man selber erstmal für sich schwimmen muss, mit seiner eigenen Bewegung, mit seinem eigenen Tempo, weil dann ist es auch alles nicht mehr so anstrengend. Dann geht es schon mal leichter, überhaupt sich zu bewegen in dem Meer. Und dann geht es darum zu lernen, dass man sich nicht mehr aufregt darüber, dass jetzt eine Welle kommt oder dass da ein Fisch schwimmt oder dass es regnet oder so. Weil das gehört auch dazu. Also es gehört dazu, dass ständig irgendwas passiert. Sei es jetzt mal was Schlimmes oder was Gutes oder wie auch immer.
Im Grunde plädierst du für Gelassenheit, oder?
Ja, vielleicht ist Gelassenheit auch ziemlich einfach. Gelassenheit kann auch sein. Aber Gelassenheit hört sich auch oft so an, als wenn man irgendwie dann auch so emotionslos wäre oder so.
Ja, gibt's, ich überlege gerade, sind das die Amish, die deren Lebensmaxime Gelassenheit ist? Ich gucke gerade mal im Internet.
Ich weiß es gar nicht.
Ja, the most important factor of Amish life ist Gelassenheit. Ja. Also die, das ist eine christlich-religiöse Splittergruppe, die in den USA leben. Ich glaube, man nennt sowas, glaube ich, sogar Sekte, weil es nicht groß genug ist als Religionsgemeinschaft. Und die haben Gelassenheit in ihrem Gesellschaftsmodell oder die Basis ihres Handelns ist Gelassenheit und die interpretieren Gelassenheit so, dass sie sagen, naja, alles was kommt, gucken wir uns an und überlegen uns dann, ist das gut? Also nutzt uns das oder nutzt uns das nicht? Also sie sagen noch nicht mal, schadet uns das, sondern nutzt uns das und nutzt uns das nicht. Und die haben zum Beispiel, haben die Amish, die fahren mit Pferdefuhrwerken rum, aber die haben ein Telefon. Aber nur eins.
Okay.
Ja, weil eins reicht. Weil wenn du telefonieren willst, dann gehst du halt zur Telefonzelle und rufst im anderen Amish-Dorf, rufst du halt an. So, und dann sagt einer, ein Anruf für Christoph, Sekunde, ich hol den mal.
Ja, okay.
So. Also das ist eigentlich, das ich habe gerade das Gefühl, als würde das sehr gut auch dementsprechend, was du beschreibst. Also
ach so, echt?
Einfach.
Nee, finde ich gar nicht.
Findest du nicht?
Finde ich nicht, nee. Ich finde deswegen nicht, weil wenn du jetzt sagst, also ich kenne diese Sachen nicht, wenn du jetzt sagst, dass die sich eine Sache anschauen und danach überlegen, also in dem Moment, wo sie überlegen über die Sache, sind sie ja auch schon wieder weg. Also sind wir weg von, also wenn du überlegst, bist du nicht mehr im Jetzt, dann bist du in der Vergangenheit. Also dann schaust du ja wieder nur was an, was schon passiert ist.
Ja.
Das ist ja still heute.
Na, ich versuche, das ist ja nicht so, dass ich alle Gedanken, die ihr mir hier um die Ohren haut, selber schon mal gedacht habe und darum dazu eine Haltung, eine Meinung oder sogar Wissen darüber habe, sondern ich versuche ja irgendwie auch mit auf die Reise zu kommen.
Das Schöne ist jetzt, ich will jetzt auch nicht irgendwie mit Wissen oder so rumspielen, weil ich habe wahrscheinlich auch gar nicht so viel Wissen wie viele andere. Von denen es irgendwie in Politik und irgendwelche Regierungsformen und so. Da kann ich auch gar nicht mitreden. Weil für mich, vielleicht wenn du von Maxime sprichst, für mich wäre meine Maxime auch ein Bild. Es gab mal so einen jungen Mann, der hat gelernt über ein Tier, den Tiger, sehr viel gelernt und so. Und der konnte alles beschreiben, weil das ganze Wissen hat er aufgenommen, was es halt gab darüber. Und jetzt hat er die Möglichkeit, mal dieses Tier live zu sehen. So, und in dem Moment, wo er vor diesem Tier steht, passiert halt was. Und es passiert das, dass er jetzt nur damit beschäftigt ist, all diese Sachen und das Wissen, was er gelernt hat, abzuklappern, ob das auch wirklich stimmt. Und ich glaube halt, wenn du quasi deiner Lerntes auch wieder eine Möglichkeit ist, es wieder abzulenken, dann kann er ja selber den Tiger sehen, so wie er dasteht. Weil das ist ja nicht schwer, den zu erkennen. Also es ist nicht unbedingt, also dieses, dein Wissen hält dich davon ab, zu erkennen, was wirklich da ist. sozusagen. Ja. Also du kannst auch selber erkennen, den Tiger, wie er vor dir steht. Also es ist nicht schwer zu sehen, dass er kräftig ist und wie er wie das Fell ist oder wie auch immer, wenn du davor stehst.
Wenn du davor stehst.
Bei uns denke ich mal, in der Gesellschaft ist auch das Problem oft, dass wir halt immer irgendwas hinterherhechten. Ne? Irgendein Maximalprinzip, was irgendwelche Leute uns ständig einlösen, sei es Werbung, die uns sagt, dass der Fernseher toll ist, sei es im Unterricht, dass es wichtig ist, dass du das und das lernst und so, sei ja auch alles richtig auf einem gewissen Grad. Aber andererseits muss man auch irgendwie die Möglichkeit haben, wieder auch mal selber was zu erfahren, also selber mal uns auf die Suche oder wie machen. Wir nehmen aber nur Stoff auf und gucken, wie wir den am besten irgendwie einbauen und damit irgendwas machen. Und
Eigentlich machen wir einen ständigen Realitätsabgleich, anstatt in der Realität zu existieren.
Genau, also eigentlich machen wir nicht viel. Also zum Beispiel heute war irgendwo eine Party da, hat mir mich gefragt, ob ich mitkommen will. Dann bin ich auch mitgegangen. Und früher, wenn ich auf eine Party gegangen bin, ja, dann habe ich da halt getanzt, wenig getrunken. Aber auf einer Party kann man sich eh nicht unterhalten, ist ja sau laut.
Ja.
Ist einfach nur sau laut, da ist Musik und da tanzen halt Menschen und manche tanzen nicht, stehen irgendwo in der Ecke. Ja, ich war genau 3 Minuten da, glaube ich. Weil ich habe gar nicht mehr gewusst, was ich da machen soll. Ja. Weil es war so, ich fand es relativ sinnlos, weil es eigentlich nichts passiert. Es hat jemand sehr laut Musik gespielt, an der Bar wurde viel getrunken und ja, es sind irgendwie Menschen hin und her gelaufen. Aber so richtig so, dass ich jetzt sagen kann, dass ich jetzt was verpasst hätte, wenn ich da hingehe, kann ich jetzt nicht gerade behaupten. Aber ich bin auch von dem Konsum sehr weit weggekommen.
Das macht nichts. Weil ja. Das hängt alles letztlich damit zusammen.
Ja, ja.
Es ist ja so gesehen, sind diese ganzen Dinge, die unser System bedingen, die sind ja nicht losgelöst voneinander zu betrachten. Darum ist ja auch jegliche Kritik immer gleich Systemkritik. Und das macht es ja auch wieder so anstrengend.
Ja, ich würde es ja gar nicht alles kritisieren. Ich lebe ja auch damit drin.
Na, Kritik heißt ja nicht zu sagen, dass es schlecht ist. Das verstehen die meisten Menschen nur miss. Kritik heißt ja nur mal zu fragen, wie die Bedingungen einer Sache sind und ob diese Bedingungen dieser Sache wünschenswert sind oder ob man die Bedingungen nicht ändern könnte und da eine wünschenswertere Sache bei rauskommt. Also Kritik ist ja grundsätzlich sehr gut. Man muss es halt nur auch können.
Ja, die meisten unterhalten sich lieber mit gleicher Meinung über das.
Ja, das ist natürlich auch wesentlich einfacher, weil man da auch nicht ins Denken kommt.
Ja, ist einfach, ja.
Also Christoph, es reicht. Ja? Ich habe nur noch 5 Minuten, 7 Minuten Zeit und wollte wenigstens noch Gamuna dran nehmen.
Ja, Mensch.
Du musst wieder anrufen.
Ja, schön. Wieder anrufen, ja, wahrscheinlich nächstes Mal nicht so ein schönes Thema und wahrscheinlich würde ich immer über selber erzählen.
Das macht ja nichts. Wir haben immer am ersten Montag im Monat, am zweiten Dienstag im Monat, am dritten Mittwoch im Monat und jetzt Achtung, am vierten Donnerstag im Monat haben wir hier immer freie Themenwahl. Das heißt, da kannst du anrufen und reden, worüber du reden willst.
Ja, okay.
Und dann kannst du auch das Thema... genau, mal gucken, was passiert. Und dann kannst du auch dein Thema... Gelassenheit, Achtsamkeit ist es eigentlich auch, was du beschreibst.
Achtsamkeit,
ja.
Nee, Aufmerksamkeit.
Na, die Psychologie kennt den Begriff der Achtsamkeit und das ist grob beschrieben, bedeutet das zu tun, was man tut. Das heißt, beim Essen zu essen und nicht fernzusehen, beispielsweise.
Und da passiert sehr viel.
Genau, passiert sehr viel.
Also ich habe auch sehr viel Glück, nur nochmal an alle daraus. Ich habe sehr viel Glück, ich habe einen großen Meister gerade zu Hause und das ist eine 7 Jahre alte Tochter. 7 Monate alte Tochter, so. Und die ist auf jeden Fall sehr achtsam.
Meister gefunden. Christoph, alles Gute.
Ja. Ja, dir auch, Holger, und allen da draußen natürlich.
Dankeschön, tschüss. Ja,
ciao.
Und guten Abend, Gamuna.
Hallo, Holger.
Gerade wollte ich noch den Einbeinigen, der immer an der Hotline sitzt, wenn ich eine Radiosendung mache, fragen, der Gamuna oder die Gamuna, aber hat sich ja jetzt erledigt. Was ist denn das für ein lustiger Name, den habe ich noch nie gehört.
Kommt aus dem Keltischen.
Aus dem Keltischen? Huhu.
Ja, Göttin der Fruchtbarkeit.
Oho. Hast du den selber gegeben oder haben deine Eltern den gegeben?
Nee, meine Mutter. Wow. Die hat damals schon Sinclair-Hefte gelesen. Und,
echt? Super,
und da
gab's
die weiße Hexe Damona, also Demona. Ja.
Super. Es ist sowieso, wenn wir unsere Eltern fragen, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, uns den Namen zu geben? Da kommen so coole Geschichten, warum nur bei mir wieder nicht?
Holger. Hat aber bestimmt auch eine Bedeutung.
Holger hat eine Bedeutung. Das ist ein Kompositum aus Hold und Gehr. Kühn, treu, mutig, Speer. Und bedeutet sowas wie, ja, ne, kühner Speerwerfer, irgendwie so, also aus Finnischen kommt das, glaube ich. Finnisch, ah, Dänisch, irgendwie sowas. Ich meine aber eher nicht die Bedeutung, sondern die Geschichte, wie ich zu meinem Namen gekommen bin. Und das ist bei mir total lame. Also es ist voll die langweiler Geschichte. Wir wollten halt einen Namen, den man nicht verballhornen kann. Das ist der Grund, warum ich Holger heiße. Okay. Und warum mich die meisten Holgi nennen. So, jetzt schnell, dein Weg aus der Konsumgesellschaft. Wir haben ja kaum noch Zeit hier.
Ja, also ich habe mir halt irgendwann Gedanken gemacht darüber, was brauche ich eigentlich im Leben? Was ist für mich der Sinn des Lebens und was ist mir wichtig? Und da bin ich dann drauf gekommen, wie weit kann ich gehen, dass ich verzichte, was mir dann nichts ausmacht sozusagen. Weil mein Traum ist es schon irgendwann, in der Natur zu leben, mit der Natur zu leben und vielleicht da mit einer Familie aufzuwachsen, im Wald oder sowas. Also sehr illusionisch und ein bisschen
also so ein bisschen Bambifizierung gerade, ne? So, weil die Natur ist natürlich merken, ja. Die Natur ist natürlich was sehr Gefährliches, ne? Also die ist uns ja nicht, die Natur ist uns ja, naja, das erzählen wir immer, solange wir unseren zivilisatorischen Komfort haben. Aber die Natur ist das, wo man von Dingen gebissen wird und dann stirbt.
Ja, okay, wir haben uns ja auch etwas entfremdet, sage ich jetzt mal, zu der Natur, zu dem Natürlichen.
Ja, okay, ich weiß nicht, also die Entfremdung, die du beschreibst, hat immerhin zur Folge, dass wir nicht schon nach 30 Jahren sterben, sondern erst nach 80 und dass wir nicht mehr 7 Kinder in die Welt setzen müssen, weil 5 davon sowieso sterben. Ne?
Also ich habe mich mit einem Buch beschäftigt über Philosophie und da kam raus, dass Philosophen ziemlich alt geworden sind in der Vergangenheit. Also auch 80 Jahre und
ja,
so.
Ja, Philosophen waren auch entstammten auch immer reichen Familien.
Also nein,
da war viel Geld, die hatten Sklaven und sowas, ja. Um philosophieren zu können, musstest du in Griechenland Geld haben und Zeit haben. Also Politik.
Okay, das ist die antike Zeit gewesen.
Genau, Politik beispielsweise, die Wiege der Demokratie und so. Die Wiege der Demokratie war eine Sklavenhaltergesellschaft, die sich das Politisieren nur leisten konnten, weil sie eben Sklaven haben für sich. Aber wir schweifen fürchterlich weit ab.
Genau.
Zurück zur Konsumgesellschaft. Also du hast so dieses romantische Bild, ein Holzhaus im Wald, sowas, Strom selber machen, Essen selber machen, oder?
Genau, also das ist sozusagen ein Traum.
Habe ich auch, aber ich bin viel zu faul für sowas.
Okay, es gibt ja Weitziele und es gibt Nahtziele und mein Nahtziel.
Gute Ausrede. Super.
Und das weite Ziel ist, ja, das kann man sich irgendwann erarbeiten in seinen Träumen. Aber die Nahtziele, was, wie gesagt, ich habe seit 6 oder 7 Jahren keinen Fernseher mehr, weil ich irgendwann gesagt habe, der Fernseher tut mich von Dingen abhalten, also meine Kreativität, von Sport etc., weil ich war dann doch faul und habe dann rumgesetzt. Dann habe ich gesagt, das muss weg. Auch die Inhalte vom Fernsehprogramm haben mich nicht zufriedengestellt. Ja, und dann habe ich irgendwann letztes Jahr mein Auto abgeschafft, fahre jetzt nur noch Fahrrad. Bin Vegetarierin geworden durch einen guten Freund und habe mich halt immer mehr informiert, was passiert so auf der Welt, was steckt hinter den Dingen. Und habe mir mein eigenes Bild gemacht und habe dann so für mich entschieden, ich brauche das alles nicht. Ich habe dafür Dinge, die ich mache. Ich lese Bücher, ich unterhalte mich mit Menschen. Und es bringt mir viel mehr oder erfüllt mich mehr als die anderen Dinge vorher.
Was für ein schönes Schlusswort für diese Sendung, die auch in der Minute jetzt zu Ende ist. Ich danke für deinen Anruf, Gamona.
Ich danke dir.
Und gute Nacht.
Also, schönen Abend.
Ja. Tschüss. Das war die Late Line für heute. Morgen gibt es wieder eine Late Line, dann mit Caro Corneli. Das Thema erfahrt ihr im Laufe des morgigen Tages auf unserer Webseite lateline.de. Und ich wünsche euch noch eine gute Nacht und danke für eure Aufmerksamkeit. Wartet mal gerade, ich gucke gerade noch mal, Sekunde, ich muss gerade noch mal im Internet gucken, auf dem, weil wir wollen ja alle wissen, wann die Zombokalypse kommt. Kleine Sekunde noch. Das Internet ist wie langsam. Noch 330 Tage und 23 Stunden bis zum Ende des Maya-Kalenders. Eine gute Nacht.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.